Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
Hallo?
Ja, hallo und guten Abend hier zur Diaspora Night auf der Radio CC mit mir und Dennis.
Das war echt kein schlechter Start. So, hallo. Was ist so? Ja. Ich habe nur gerade keine Musik mehr gehört, deswegen habe ich mich ein bisschen gewundert.
Die Musik war fertig.
Ach so, sehr gut. Nee, weil die brach zwar auf einmal mittendrin ab, aber nun gut.
Ja, ach so, hallo.
Sehr gut, also das schneiden wir nicht raus, das ist super. So fängt eine gute Sendung an. Ihr merkt schon, wir sind vorbereitet, ja? Wir wissen nicht, was der andere tut, also es ist alles wie immer.
Ja.
Ja, müssen wir irgendwie was aufarbeiten von den letzten Sendungen? Haben wir irgendwas vergessen oder sonst irgendwas? Oder wollen wir direkt loslegen?
Ich glaube nicht, ich glaube, wir können loslegen. Aber
na dann auf.
Diaspora aktuell.
Ja, dann wollen wir auch anfangen hier endlich mal. Und zwar geht's um Loom.io mal wieder. Ja, da haben wir wieder ohne Ende Punkte. Die Diskussionen laufen im Moment doch ziemlich rund und sind durchaus interessant. Diesmal geht es um die Idee, wie man zum Beispiel öffentliche Posts auslaufen lassen könnte. Hatten wir ja schon mal als Thema, soweit ich mich erinnere, aus der letzten Diaspora-Night. Jetzt haben wir uns da mal ein bisschen mehr intensiver mit beschäftigt, beziehungsweise es gab da noch weitere Ideen, wie man es hätte machen können. Florian Staudacher zum Beispiel hatte gesagt, das würde, also dieses öffentliche Post, dass sie auslaufen und so weiter, würde nicht so unbedingt funktionieren. Weil dieses Auslaufen, das müsste ja von den externen Pods auch unterstützt werden. Das heißt, wenn die zum Beispiel eine ältere Version von Diaspora haben, dann würden die wahrscheinlich keine Möglichkeit haben, da irgendwelche Posts automatisch zu löschen. Ja, der Code muss ja immer müsste ja dann in dem Fall dieselbe Basis haben. Derzeit ist es ja wohl noch so, dass sogar 0.1-Version immer noch mit den anderen Diaspora-Versionen durchaus mithalten kann und funktionieren.
Ja gut, sobald du andere Pods im Spiel hast, ich meine, da kann er immer noch, also selbst wenn die aktuellste Version haben, wo drin programmiert ist, dass es ausläuft, da kann immer noch der Admin hingehen und den Code wieder rausschmeißen, dass es nicht ausläuft. Also wenn es mal raus ist, ist es raus.
Ja, richtig. Genau, das ist nämlich das Problem. Man hat nämlich nicht so einen Bumerang, wo man jetzt sagen könnte, okay, das ziehe ich mir jetzt wieder zurück rein. Oder hier so ein Tau von irgendeinem Rettungsring, den man vorher ausgeworfen hat, sondern dann ist der Rettungsring erstmal weg und man kann ihn nicht mehr erreichen. Und das ist eben das Problem an Dezentralität. Da hat sich sonst so Facebook, Google und so weiter, die brauchen sich da keine Sorgen drum herum zu machen. Die löschen so oder so nichts, auch wenn sie die Möglichkeit hätten.
Das ist natürlich nur aus.
Genau, die blenden nur aus. Deswegen, das ist eben so ein Problem. Es könnte ein ganz normaler Pod sein, der einfach nicht geupdatet worden ist. Es könnte aber auch so ein Evil-Pod sein, der einfach alles mittrackt, was er so finden kann. Das geht natürlich auch. Auch wenn es ein bisschen schwierig wird, die Connections zu allen Pods aufrechtzuerhalten. Es muss ein unwahrscheinlicher Traffic auch sein. Das ist auch noch so ein Problem. Sonst gibt es noch eine andere Möglichkeit, und zwar, dass man sagt, dass bestimmte Beiträge, also das kann man dann optional angehen, dass bestimmte Beiträge nur noch Verlinkungen sind zu den anderen Pods. Das heißt, ihr seid auf Geraspora, postet einen Post zu nerdpool.ch. Aber das ist nur ein Link. Also der greift automatisch direkt auf Geraspora zu, zeigt euch den bei euch zwar an, aber wenn der weg ist, ist der Post weg, ist gelöscht. Und der andere Pod cache das nicht dazwischen, sondern der holt den jedes Mal wieder neu, diesen Beitrag.
Ich sage ja jetzt nicht, dass der andere Pod einfach was reinprogrammieren könnte, um den zu cachen.
Also muss ich ganz ehrlich sagen, das kann alles, das ist alles möglich, genau. Das ist eben das Problem. Das ist eben, Technik ist da nicht so begrenzt in dem Fall.
Ne? Also, wenn man was nicht veröffentlichen will, sollte man es halt einfach nicht öffentlich schreiben, beziehungsweise dann muss man halt sowohl seinem Pod vertrauen, als auch dem Pod der Leute, mit denen man kommuniziert.
Genau. Ja, außerdem haben wir ja noch hier, ich weiß ja nicht, wie ist das eigentlich mit der Entschlüsselung von den Beiträgen? Weißt du, wie das da funktioniert? Wenn ich jetzt Sachen über einen Aspekt schicke.
Ich glaube, die werden, wenn, dann auch nur signiert. Bin ich aber gar nicht ganz sicher. Aber also Public Posts werden, glaube ich, eh unverschlüsselt verschickt. Und sonst ist da, glaube ich, einfach mindestens SSL dazwischen, was da bei den Pods eh drauf ist. Mhm. Und sonst weiß ich es gerade nicht. Aber auf jeden Fall, im Zielpod werden sie wieder unverschlüsselt gespeichert. Also wenn, das betrifft es nur das Protokoll.
Oh, im Zielpod werden sie unverschlüsselt gespeichert. Das ist natürlich ein Problem, finde ich.
Ja, also, wie willst du es sonst machen?
Ja, sicher, aber ja klar, weil ne, das kann eben, die Serverlast ist dann immens, wenn man dann sagen würde, jedes Mal muss das Ding wieder entschlüsselt werden. Schon klar.
Ja, und wer gibt das Passwort ein? Wer weiß das Passwort oder den Schlüssel? Also im Moment ist es so eben, die Keys, der Server weiß die Keys eh alle, also kann es auch gerade öffentlich, also unverschlüsselt speichern.
Obwohl ich gehört habe, auf Geraspora sind die ganzen Datenbanken und so weiter sind dann in dem Fall natürlich auch verschlüsselt, aber trotzdem, wenn die Daten so einfach da rumliegen.
Gut, man kann ja immer noch halt reden, die Datenbank verschlüsseln oder halt die Festplatte verschlüsseln und so ein Zeugs. Aber das ist dann halt auch wieder Rechenzeit und das Problem ist, wenn der Server neu gestartet wird, dann muss man da wieder das Passwort angeben und so weiter.
Ei, also so ein bisschen so Root-Privileges auf bestimmte Bereiche und bestimmte Beiträge, das ist natürlich nicht so schön. Also wenn man jetzt ein Spiel zum Verschlüsseln dann einfach das Passwort benutzen würde, was der User sich gesetzt hat. Problem würde es dann geben, wenn der User sein Passwort ändern will. Dann hast du echt ein Problem. Oder er hat es vergessen. Dann wird es schwierig, dass er dann manche Beiträge gar nicht mehr bekommt. Ich meine, die öffentlichen Beiträge, die könnte man ja wirklich unverschlüsselt, so wie es jetzt auch ist, einfach rausposaunen. Aber wenn man irgendwelche Sachen in Aspekten hat oder die verschlüsseln möchte, weil sie geheim sind, dann hast du natürlich ein Problem, wenn du dann irgendwann mal dein Passwort verloren hast oder sowas.
Ja, und wenn jeder User seinen eigenen Post, also seinen eigenen Empfang einen Post verschlüsselt hat, dann muss ein Pod, wo viele Leute drauf sind, und also kann das sein, dass der einen Post, keine Ahnung, 10, 20, 100 Mal speichern muss in der Datenbank, halt mit für jeden User einmal verschlüsselt. Mhm. Oder so.
Ja. Deswegen, also da könnte man das dann nicht mal eben kurz auf so einem Raspberry Pi laufen lassen, auch wenn es auf dem Raspberry sowieso schon sehr langsam ist. Aber das ist dann nicht mal eben so möglich. Dauernd da alles zu entschlüsseln, verschlüsseln und so weiter, da wird man ja wahnsinnig.
Ja.
Ja, muss man gucken. Also
es hat, glaube ich, auch mal schon so einen Ansatz gegeben, um mindestens verschlüsselte Nachrichten halt, also die direkt, also die Messages, nicht die Posts zu machen, wo man dann halt im Browser was hat und der das dann verschlüsselt oder entschlüsselt. Aber dann ist halt das Problem, dass du es nicht überall lesen kannst und so. Aber da war dann wirklich Klein-zu-Klein-Verschlüsselung, weil dann halt, du musst dann halt da zum Lesen auch immer das Passwort eingeben.
Mhm. Ja.
Aber mit den Posts geht halt sowas nicht.
Ja, mal schauen. Also, vielleicht gibt's da ja noch irgendwie eine Möglichkeit, noch ein paar Ideen. Es gibt ja eine Alternative zu der Idee, dass man öffentliche Posts einfach auslaufen lässt. Nämlich, dass man einfach sagt, wir wollen die Sichtbarkeit von Posts ändern. Das heißt, man hat unterschiedliche Schichten oder unterschiedliche Kanäle, wodurch das rausposaunt wird. Das heißt, wir haben einmal das Internet im Allgemeinen, dann verlinkt auf das Network. Also ne, alle Pods können das lesen, aber von außen kann das eben kein Google einsehen, außer Google macht sich wieder mal über einen Robot irgendeinen Account und klickt da rum. Was anderes passiert ja bei den ganz normalen Robots nicht. Oder?
Ja, aber ich glaube, die Robots machen keinen Account.
Doch. Machen es gibt durchaus Robots, die können sogar bei Foren Accounts anlegen und dann da diese Sachen durchsuchen. Das geht durchaus.
Ach so, ja, klar.
Manchmal hast du sogar Sachen im Cache da drin, ne? Also im Google Cache, die eigentlich privat waren, in Anführungszeichen, ist nicht so doll.
Ja, ich habe letztens mal irgendwie so eine Kundendatenbank von irgendeinem Shop gefunden. Das fand ich auch irgendwie auch nicht so toll. Also ich habe es zum Glück nicht bestellt, aber wenn man plötzlich sowas findet, dann ist das schon komisch. So. Moment mal, die ganze Welt hat gerade Zugriff auf die gesamte Kundendatenbank.
Oh Gott. Nee, das ist heftig. Und genau das soll ja nicht passieren, deswegen soll diese Unterteilung in Internet, Web, Pod, Network und Aspekt dann passieren, dass man dann eben sagen kann, okay, auf dem Pod und auf dem Network kann das immer noch weiter verlinkt werden, aber es wird eben nicht föderiert. Ne, finde ich jetzt auch nicht so das Riesenproblem, finde ich auch nicht die schlechteste Idee. Ich meine zum Beispiel, wenn der offizielle Geraspora-Account einen Post loslässt, der eigentlich nur an die Geraspora-User ja, für die Geraspora-User gedacht ist. Dann kann man den auch einfach für den Pod begrenzen und fertig. Finde ich eigentlich gar keine so schlechte Idee.
Kann man, aber ich wüsste, mir fällt jetzt nichts ein, wo schlimm wäre, wenn ein anderer Pod was vom Geraspora-Account lesen könnte.
Nee, darum ist ja nicht. Aber nee, pass auf, zum Beispiel, stell dir, ich gehe ja immer davon aus, dass wir irgendwann in der Zukunft eine Diaspora-Instanz auf unserer kleinen Freedom-Box installiert haben. Mhm. Ne? Also lokal, die schnell einzurichten ist und jeder hängt sich so ein Ding zu Hause hin und gut ist. Und wenn du jetzt davon mal ausgehst, du hast eine Familie, die auf diese Diaspora-Instanz zugreift und du möchtest deiner Familie irgendetwas zukommen lassen an Informationen, weiß ich nicht, ich bin mal kurz Milch kaufen, dann möchtest du nicht, dass das im ganzen Netz oder beziehungsweise noch nicht mal im Netzwerk ist.
Das geht jetzt schon. Du machst einfach einen Aspekt Familie, knallst da all deine Leute rein und dann passt das schon so.
Ja gut, aber ja gut, hast natürlich recht, klar.
Wenn es begrenzt ist und nur Leute auf deinem Pod sind, dann geht's nur zu deinem Pod, der geht nicht raus.
Ja, aber es geht auch so ein bisschen darum, dass du nicht für jede Gelegenheit immer einen neuen Aspekt anbringen musst, sondern wenn du sagst, wenn du jetzt in dem Fall auch wieder einen größeren Pod hast, wie eben Geraspora, und sagst, okay, ich möchte jetzt wirklich nur meine Leute informieren, dass ich jetzt Milch hole, und zwar alle auf meinem Pod. Ne, bei Geraspora wäre das sicherlich witzig, wenn Dennis auf einmal anfangen würde, seine Einkaufszettel dazu verteilen über Diaspora und sagt, ich gehe jetzt da und dahin und will das aber nur pod-intern haben. Das wäre auch noch eine dolle Sache. Also ich finde es eigentlich von Vorteil, weil du brauchst nicht für jeden schmalen Aspekt ansetzen und du kannst dir auch sicher sein, dass die Sachen dann auch auf dem Pod bleiben und nicht ins Netzwerk hinaus posaunt werden.
Ja, Deus schreibt gerade, man kann einfach einen Aspekt mein Pod machen.
Ja, wenn der Pod so klein ist, ne, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es vom Familienpod ist, ja klar, dann ist logisch, dann ist das kein Problem. Aber wenn es ein Problem ist damit, so einen etwas größeren Pod. Oder gehen wir mal von der Schule aus, ja? Schule wird ein bisschen schwierig. Ich meine, wenn du an alle, wir können ja auch mal davon ausgehen, dass Schulen das einsetzen und dass ihre Schüler das automatisch drin haben müssen, um eben bestimmte Dinge zu organisieren. Mhm. Hätte auch einen Vorteil. Die Kinder würden direkt an den Begriff der Dezentralität rangeführt werden und sie könnten die Informationen dann später, wenn das Feature endlich implementiert ist, könnten sie ihren Account dann weiter mitnehmen zur Uni zum Beispiel. Und in der Uni gibt's genau dasselbe Ding dann nochmal.
Wenn sie dann aber in der Uni wieder einen neuen Account auf, da ist dann halt eben wieder das Problem. Wenn sie jetzt in der Schule, ja, aber wenn sie in der Schule einen Account hatten, um da Informationen von der Schule zu kriegen, weil sie das quasi brauchen, dann gehen sie zur Uni und dann haben sie aber den Schulaccount noch. Also dann brauchen wir ein Import-Export-Feature, weil sonst müssen sie
das auf den Schulpod. Ja, das meine ich ja. Ach so. Also, ich meine das nur als Gedankenanstoß, wie Diaspora vielfältig eingesetzt werden kann. Mhm. Nämlich in der Schule, in Unis, in Vereinen, in was weiß ich, oder eben einfach zu Hause in einer kleinen Box.
Ja, ich traue meiner Schule nicht.
Ja, ich auch nicht. Aber die haben mir meine Kindheit versaut. Aber eben so ein Einsatz in der Schule wäre dann wahrscheinlich so beispielhaft oder in der Uni zu sagen, hör mal, wir müssen jetzt Wartungsarbeiten durchführen und wir wollen jetzt nicht, dass jeder davon mitbekommt, dass wir Wartungsarbeiten durchführen oder weiß ich nicht. Oder jede Fachschaft in der Uni hat oder jede Klasse hat einen kleinen Pod so ungefähr, um die Last auf viele verschiedene Leute zu verteilen oder viele verschiedene kleine Server zu verteilen. Und dann will man eben bestimmte Sachen eben nur an die Klasse bringen, ne? Irgendwelche Gerüchte oder so. Das möchte man dann eben nur innerhalb der Klasse posten. Ja, kann man sich ja mal überlegen, ne?
Also aus meiner Sicht macht es nicht so viel Sinn, in so einem Pod only zu machen, aber dass alle von Pod das sehen wollen können, weil in den wenigsten Fällen, also wenn ich irgendwie will, dass es nicht alle erreicht, dann will ich vielleicht auch nicht, dass es alle von meinem Pod erreicht. Also so ein Gerücht, den der es betrifft, sollte das dann vielleicht nicht sehen können. Der ist vielleicht auch auf dem Pod.
Ja, genau, das ist nämlich das. Ne?
Also, ja, kann man machen, aber also wenn, dann würde ich einfach selbst dafür sorgen, dass ich halt, wenn ich mit Leuten kommunizieren will oder sicher haben will, dass die alle bei mir auf dem Pod sind und dann die in einem Aspekt rein und dann passt das schon.
Ja, also klar, es ist jetzt vielleicht nicht eine Sache, die man zwingend implementieren muss. Ich finde das fürs Netzwerk schon viel wichtiger und dass man das eben unterscheidet, dass eben nur das Netzwerk die Information bekommt und eben nicht das Web im Allgemeinen und nicht jeder auf bestimmte Beiträge zugreifen kann. Und man trotzdem noch weiter sagen kann, das ist nämlich so ein so ein Problem. Man kann von außen ja auf die Beiträge drauf gucken, aber eigentlich will man ja nur Sachen weitersagen und die dann am besten intern im Netzwerk. Ja. Ja. Und außerdem zwingt es, also so blöd es klingt, aber so aus einer Marketing-Sicht wäre das sogar sinnvoll. Ja, so ein bisschen so einen privilegierten Bereich machen, eben du brauchst einen Account, um diesen Beitrag sehen zu können. Leg ihn dir einfach an, dann kannst du dir das Ding angucken. Ja? Es geht nur darum, dass eben Leute von außen da nicht reinschauen.
Na, aber das hasse ich ja bei Foren zum Teil.
Ja gut, so,
wenn man, Foren wenn man ist googelt aber was anderes. Und ja gut, es geht in dieselbe Richtung, aber wieso sollte ich mir einen Account machen, um das dann ansehen zu können? Wenn ja, ich mir alles, dann gehe ich dann hin, suche irgendwas, finde die Lösung und dann kommt hier aber, ja, aber du musst dich jetzt hier noch registrieren, um dort hier den versteckten Bereich an.
Ja, ich will töten. Ich finde das auch nicht so doll, aber überleg dir, du könntest ja ein, du hast ja den Vorteil bei Diaspora, dass die Kanäle nach außen offen sind. Also das heißt, du kannst auch dir den Pod aussuchen, wo du hin willst. Und es geht
ja nicht, wenn es um Pod interne Kommunikation geht.
Ja gut, dann sowieso nicht. Dann ist klar, ja gut. Logisch. Aber du hast eben da die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt bestimmte Informationen abrufen. Wie gesagt, aus der Marketing-Sicht ist das kein Problem, weil du weißt ganz genau, dass du diesen Account wahrscheinlich in Zukunft noch viel, viel öfter gebrauchen kannst und wirst. Das ist bei einem Forum nicht so. Ich meine, wenn es nur so ein Apple-Forum ist oder 4chan oder so, dann weißt du schon, warum du dich speziell in diesem Forum. Das ist eben der Unterschied zwischen Social Networks und eben Foren. Foren sind meistens spezifiziert auf ein Thema oder wenige Themen und du hast dann eben halt soziale Netzwerke, die alle Möglichkeiten offen lassen. Und deswegen ist dann so ein Diaspora-Account in dem Fall viel vielfältiger. Auch wenn jetzt viele sich darüber aufregen würden, dann muss ich einen Diaspora-Account machen. Aber ja, das ist ja der Sinn der Sache. Ja, und ich meine, es hat ja jetzt keiner groß finanziell davon irgendwas, wenn du dich da anmeldest, sondern du kannst entweder dir selber einen Pod aufsetzen oder irgendwo anders dabei sein oder so. Und meistens ist es ja alles spendenfinanziert. Und das heißt, du bist auch noch frei darin, ob du das Projekt unterstützen möchtest oder nicht. Es geht einfach nur darum, zumindest ein bisschen mehr Anreiz zu geben. Hier, wir haben Diaspora, jeder kann sich das aufsetzen, du bist vollkommen frei, du kannst auch jederzeit wechseln, wenn du möchtest. Aber wäre schon schön, wenn du für bestimmte Beiträge das eben bei Netzwerk innerhalb, dass du dir das dann einfach übers Netzwerk anguckst, fertig. Ja. Ja, muss man mal überlegen. Also wie gesagt, bei mir geht es eigentlich eher um die Bots, dass man eben versucht, so weit es geht, die Bots vom Hals zu halten und dass das nicht unbedingt immer implementiert sein muss in der Robot.txt, sondern einfach vom Netzwerk sowieso immer versucht wird zu verhindern.
Ja, es sei denn, es gibt Bots, die machen dann wieder Accounts. Apropos Robots.txt, habe ich rausgefunden, dass, also ich weiß nicht, wie das sein sollte, aber Google indexiert mindestens den Titel so oder so.
Ja gut, irgendwas müssen sie ja indexieren, ne?
Ja, nee, ich dachte, Seiten, die in der Robots.txt drin sind, werden gar nicht gefunden. Das heißt, wenn ich, also auf dem Pod ist standardmäßig, also bei Diaspora standardmäßig, die Profilseiten sind in der Robots.txt. Und dann dachte ich halt, die Diaspora-Profile sollten eigentlich gar nicht gefunden werden. Da habe ich aber rausgefunden, die werden trotzdem gefunden. Wenn man nach dem Namen googelt, es kommt dann halt, der Titel kommt, so Profil von bla bla bla, ich weiß gar nicht, was da steht, auswendig, aber dann kommt halt da, wo normalerweise eine kleine Zusammenfassung steht, also unterm Titel im Google, dieser Text da noch, kommt dann halt nur, diese Seite kann wegen Robots.txt nicht indexiert werden.
Oh, okay, das ist natürlich blöd. Also, das ist dann auch noch, dass der Titel, also, dass der ganze Link dann trotzdem noch in der Suche auftaucht, das ist natürlich blöd.
Eben, also es taucht dann in der Suche auf und das wird voll indexiert. Es wird nur nicht der Inhalt wird nicht indexiert, aber der Titel wird indexiert. Und wenn du halt deinen Real Name da hinschreibst, weil du denkst, ja, Diaspora ist sicher und so weiter, und du plötzlich dann trotzdem dein Diaspora-Profil mit deinem Real Name gefunden werden kann.
Ja, dann ist da ist
ein Problem. Finde ich
und nicht da so wäre, toll. Da wäre zum Beispiel die Möglichkeit dann zu sagen, ich mache entweder ein öffentliches oder ein privates Profil. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich so ein Sascha Lobo bin und ich sage, ich möchte, dass mich Leute finden können, dann mache ich das so und so weiter. Wenn ich jetzt aber Lieschen Müller von nebenan bin, dann möchte ich das bitte nicht und ich möchte jetzt auch keine Fangemeinde haben oder einen YouTube-Kanal aufbauen oder sonst irgendwas. sondern ich möchte einfach das nur innerhalb des Netzwerks haben und mit ein paar Freunden oder Familienmitgliedern mich unterhalten. Und da wäre dann die Möglichkeit, wenn man jetzt schon networkbezogene Beiträge hat, die eben nicht ans allgemeine Web gehen, sondern wirklich nur im Netzwerk sind, dass man genau dasselbe auch mit den Profilen macht.
Ja. Ja.
Und da würde das dann auf jeden Fall Sinn machen. Ja gut, also noch viele Sicherheitsdinge zu tun und noch viele Überlegungen anzustrengen, also noch viele Überlegungen umzusetzen, zu überlegen. Und da werden wir uns dann wahrscheinlich demnächst mal noch ein bisschen mehr mit beschäftigen. So, also Lisa hatten wir ja schon mal in unserer Diaspora Night, netterweise. Das ist die Berlinerin.
Hast du das andere Thema jetzt übersprungen?
Hä? Nee, das war ja schon dabei. Public zu Internet umbenennen, das ist jetzt eigentlich kein großes Thema.
Ja, schon, aber wenn, also es gab halt noch den Vorschlag, weil Leute irgendwie oder eine Person quasi anscheinend verwirrt ist vom Begriff Public, dass man Public zu Internet umbenennt. Dass halt klar ist, dass wenn man was öffentlich postet, dass das ganze Internet sehen kann, was halt eben quasi in diese Thematik zwar mit einfließt, aber quasi so ist, glaube ich, nicht erwähnt wurde, oder? Ich habe es überhört.
Nö. Ist wohl nicht.
Aber ja, aber das irgendwie alles sind dagegen, weil Internet scheiße klingt. Und öffentlich ist eigentlich öffentlich, ist klar genug.
Ja. Ja, soll jeder da für sich selber wissen. Ich weiß ja nicht, wie public da genau definiert ist. Und außerdem der Unterschied finde ich schon klar. Also wenn es öffentlich ist, dann weiß man schon. Also ich glaube, wir haben ja auch so ein schönes Einführungstool in Diaspora integriert, was man ja immer an- und ausschalten kann. Und da könnte man das einfach dann mit dazu erwähnen, wenn wir dann diese Unterteilung haben in Pod, Netzwerk und eben public.
Mhm. Was es halt eben jetzt ja noch nicht gibt, ist es nur im Netzwerk teilen, und das ist irgendwie, zum Teil wurde das missverstanden, dass Public halt eben vielleicht öffentlich, aber nur im Netzwerk ist und dass es nicht ganz öffentlich ist. Aber ja.
Okay.
Ich verstehe öffentlich, wie es gemeint ist.
Ich auch. Okay, gut. Weiter geht's. Lisa. Nochmal zurück zu Lisa. Lisa ist, Lisa P. kennt ihr ja sicherlich auch von Diaspora an sich. Sie macht zum Beispiel die Meetups, Diaspora-Meetups in Berlin. Ja, da treffen sich dann regelmäßig Leute. Ich glaube im, wie heißt das denn mal, Berlin, in Berlin, genau. Dieses in Berlin. Ich weiß nicht, wer sich den Namen ausgedacht hat, der war auch betrunken wahrscheinlich währenddessen. Ja, weiß ich nicht. Also das ist ein bisschen Banane. So, wo bist du denn gerade? In Berlin. Ja, super.
Ja, wo denn in Berlin?
Ja, oder in Berlin. Ja, hast du einen Sprachfehler? Geht's dir nicht gut? Soll ich irgendwie Waschlappen rüberschicken oder was? Nun gut. Also sie macht diesen Diaspora Summit, sagen wir mal, dieses Diaspora Zusammenkunft. Und sie hat jetzt zur Freude aller Berliner jetzt ein festes Datum, nicht nur ein festes Datum für das nächste Treffen, sondern auch noch ein festes Datum für feste Zeiten, wann diese Diaspora Meetups passieren. Das ist nicht mehr so sporadisch, sondern das ist jetzt regelmäßig. Jeder zweite Donnerstag im Monat ist dafür freigehalten worden im Innen-Berlin. Und das nächste Mal könnt ihr dabei sein am 13. Juni. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann können wir auf jeden Fall davon berichten über nächste Woche. Also am 18. ist erst die nächste Diaspora Night wieder, weil wir ja immer noch einen 2-Wochen-Rhythmus haben. Und am 13. ist es erst nächste Woche. Da ist also noch viel Zeit dazwischen, da könnt ihr euch also dann auf eine, ja, auf vielleicht gibt's, ich hoffe, es gibt da ein bisschen Feedback zu. Mal schauen. Gut, weiter geht's. Sie hatte unter anderem auch in Luma.io vorgeschlagen, mal dieses Rails Girls Summer of Code auch für Diaspora einzuführen oder beziehungsweise Diaspora als Beispielprojekt zu nennen. Nochmal als kurze Erinnerung, Rails Girls, das sind Programmierende, also weibliche Programmierende, die mit Ruby und Rails umgehen und das versuchen zu lernen und auch einfach mal ein bisschen sich ausprobieren wollen, ob sie das können und auch in Open Source Projekten mitarbeiten sollen und wollen. Und die Frage ist halt, kann das Diaspora leisten? Und da haben eben viele Entwickler gesagt, gar kein Problem, machen wir. Ja, also da haben viele Leute gesagt, wir machen dann Mentoring und so weiter. Und Lisa hat jetzt gesagt, ja, gar kein Problem, ich werde einfach mal ein paar Leute vermitteln und ein paar Coaches raussuchen, damit da eine Kommunikation stattfindet zwischen den Ruby Girls oder den Rails Girls oder wie auch immer man das dann nennen möchte und den eigentlichen Mentoren der Programmierenden von Diaspora, ne, dass die dann eben so Kleinigkeiten machen wie eben so eine so Fotoalben oder sowas oder dass man endlich mal Bilder löschen kann oder sowas, so kleine Features, dass es eben nicht so an die Hardcore Federation geht, aber so, dass sie wissen, ah, so funktioniert ein Open Source Projekt. Und Raphael Sofaia, den kennt ihr sicherlich. Das ist einer der Mitgründer von Diaspora. Und der hat sich auch angeboten. Finde ich durchaus interessant. Wer weiß, ne, was da noch passieren mag. Ob da noch mehr passieren wird in Zukunft. Vielleicht kommen immer mal wieder ein paar so Daniel Grippy, ich weiß ja nicht, was der so derzeit treibt. Maxwell weiß ich ja. Ja, der betreut den Pod mehr schlecht als recht. Deswegen gibt's auf unserem The Radio CC Diaspora Account derzeit noch keine Informationen. Wir werden mal gucken, dass wir da wahrscheinlich einen neuen erstellen. Ich werde demnächst nochmal mit Sean versuchen zu sprechen, dass wir irgendwie die Daten mal rüberziehen können zu einem Pod, der ordentlich betrieben wird.
Ja, Importfunktion gibt's immer noch nicht.
Nee, das ist eben das Problem, ja, dass sie da irgendwie die Datenbankinformationen für unseren Account rausziehen. Gut, ja, das zu Rails Girls. Wer also in Berlin ist, mal beim Diaspora Meetup nachschauen und wer eben Coder ist oder Codender werden möchte, der kann das auch tun, indem er einfach mal mit Lisa spricht, beziehungsweise sich da als Mentor anbietet.
Also ich glaube, das mit dem Export und Import geht so einfach nicht. Also erstens, also klar, sie kann es aus der Datenbank rausziehen, aber wenn da jeder kommt bei einem großen Pod, dann kann das keiner mehr tun. Und zweitens hast du ja dann die Federation ignoriert. Das heißt, du kannst aber dann quasi alles aus der Datenbank löschen, die Accounts, also der Account existiert aber auf allen anderen Pods noch so, wie er vorher existiert hat. Und auch wenn du es dann an einem neuen Ort importierst in die Datenbank direkt, dann hast du halt auch wieder das Problem, der Account, die Posts existieren dann zwar auf einem neuen Pod, aber werden nicht federiert.
Ja, da müsste man mal sich überlegen, was man da macht, weil es gibt doch auch bei Diaspora die Möglichkeit, ein Konto zu schließen.
Ja.
Aber da werden nicht die restlichen Informationen gelöscht, oder wie?
Ich glaube schon, ja, doch.
Deswegen, also
sofern es halt funktioniert, ja. Aber da hast du halt eben, wenn du Konto schließt, das ist weg. Aber eben beim Import müsstest du dann quasi alle vergangenen Posts wieder federieren. Oder wie? Und das geht ja nicht mit den Kommentaren.
Es geht weniger um die Posts als um die Leute, die uns folgen.
Ach so. Ja. Dann müsstest du die einfach neu folgen von einem neuen Account aus.
Alle 300 Leute, ich weiß nicht.
Ja, da habt ihr keinen Praktikanten bei Radio CC, der.
Leo, ja, das ist Leo. Wir brauchen da mal jemanden, der ganz, ganz viel Zeit hat. Das machen wir. So, okay. So, apropos, mehrere Accounts nutzen, das ist ja das, was wir auch tun wollen würden, wenn denn unser The Radio CC Account da ist. Das heißt, wir würden gerne ja parallel irgendwie unseren normalen Account nutzen, im Sinne von ich meinen Dennis-Account und Faldran seinen Faldran-Account und Lukas seinen iFox-Account und so weiter. Und dann alle gleichzeitig auf den Account von The Radio CC zugreifen. Und diesen Vorschlag gab es ja, glaube ich, schon bei der letzten Sendung. Und die Idee dahinter ist unter anderem auch, dass man das so ein bisschen, ja, dass man in Diaspora mal wieder einen ganz anderen Bereich mit reinkriegen könnte, zum Beispiel Spiele. Fand ich eine interessante Idee. Also nicht nur, dass es die Privatsphäre... Bitte?
Ich brauch keine Spiele da.
Nein, Moment. Also dass aus dem Feature, dass man mehrere Accounts benutzen kann, ein Spiel werden könnte. Darum geht es. Ein Spiel so. ohne irgendwelche Apps oder sowas. Das ist nicht gemeint. Irgendwelche Mini-Flash-Spiele, sowas.
Ja, nicht, dass ich dann Farmville auf Jasper spielen kann.
Also. Um Gottes Willen. Das heißt dann wahrscheinlich auch nicht Farmville, sondern weiß ich nicht. So, ja. Ja, RPGs zum Beispiel könnte man drauf spielen. Das heißt, ihr macht euch einen eigenen Account für euch selbst als reale Person, dann oder dann eben einen Account für Leute wie zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendeinen Ritter oder sowas oder irgendeinen Helden. Und den stattet ihr dann mit bestimmten Features aus. gebt ihm irgendwelche Begriffe oder irgendeine Beschreibung und dann spielt ihr als diesen Typen in einem RPG-Spiel. Das heißt, einer schreibt einen Beitrag, ich gehe jetzt in die und die Höhle und brauche jetzt noch ein paar Drachenleute. Ich weiß nicht, wie die Leute diese RPG-Spiele spielen können. Also, die sollen sie ruhig spielen, aber ich verstehe nicht so ganz den Thrill daran, wenn man sich da gegenseitig in Rollen schlüpft und dann miteinander da Drachen fängt oder sonst irgendwas. Richtig. Das halt ja gut, Spiel, klar, logisch, aber ne, da muss man halt die Fantasie haben, weil ich brauche irgendwie was Grafisches. Ich muss den Drachen sehen, um Angst davor zu haben. Ne? Und dann mache ich dann eben eine Mumble-Session auf oder eine Teamspeak-Session und dann wird dann halt zusammen gemeinschaftlich da mit viel Action und viel Grafik da der Drache bezwungen und so. Das ist natürlich durchaus interessant. Nun gut, also.
Ja, aber wenn solche du in der Erfnung. Fantasie kannst du viel größer und stärker.
Ja, genau, die Fantasie, Träume. Ah. das ist nur eine der Vorteile von dieser Funktion, dass man mehrere Accounts nutzen kann. Privatsphäre ist auch ein Ding. Ihr könnt zum Beispiel für euren Fußballverein einen eigenen Account anlegen, wenn ihr zum Beispiel in eurem Hauptstream nicht die ganzen Fußballvollidioten haben wollt, sondern eigentlich einfach nur Fußball spielt, weil, naja, ihr doch ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen Sport treiben solltet und wollt. Außerdem sollte dann natürlich auch der Besitz festgelegt werden, ja, dass nicht jeder da auf diesen Account zugreifen kann. Und damit das nicht einfach nur so per Passwort funktioniert, sondern dass man da irgend so eine Art, wie eben dann später für unseren The Radio CC Account, später so eine Art Benutzerliste hat, wer alles auf diesen Account zugreifen darf und dann eben Sachen ändern darf und.
Ja. Also ich könnte das ja auch brauchen für meinen Nerdpol-Account noch, also für den Pod-Account, weil ja. Das mache ich jetzt so, dass ich meinen Hauptaccount, dann habe ich im Chromium und den anderen Account habe ich im Firefox, aber dann muss ich jedes Mal einen Browser wechseln, weil eben ist ja beides auf demselben Pod, dann geht das halt so eben nicht. Wenn man verschiedene Pods hat, geht das.
Mhm. Ja, genau, deswegen, so funktionierte das ja auch vor. Ich habe ja meinen Geraspora-Account und habe dann eigentlich immer noch einen Tab offen für Join Geraspora. Da kann man dann das parallel machen, da ist ja nicht so das Problem. Aber naja, mal gucken, wo wir hin umziehen. Ich denke mal, ja, da gibt's nicht mehr, so große.
Zu mehr.
Genau, ich denke nämlich auch. Und solange die Federation gut funktioniert, dann könnte man dann zu euch umziehen, also zu dir.
Nerdpol ist ja quasi der Hauspot, weil es auf demselben Server.
Das ist hier, wir sind das Hausradio von
Tupi. Ach so, umgekehrt, ja.
Ja, gut.
Ja, dann hast du aber das, also Elektrol hat ja auch bei mir noch einen zweiten Account für seinen Elektrol-Art-Dings. Aber ja, dann hat er letztens halt auch so da, oh, falscher Account, weil er halt auf den falschen Pod rumgeklickt hat.
Ja, eine alternative Idee, die es zu diesem Thema gibt, ist Seiten. Also so wie bei Facebook, dass man eben einfach bestimmte Sachen, dass es eben keinen Account in dem Sinne gibt, sondern eine spezielle Art von Seite, wo dann eben Sachen dargestellt werden, wie wir sind die coolsten und die besten und überhaupt. Also dass sich eben eine Gruppe von Leuten auf eine Seite konzentriert, die aber selber nicht großartig agieren kann als, ich glaube, Kommentator. Ich weiß gar nicht, wie genau das dann funktioniert. Also die sind dann nicht so flexibel wahrscheinlich und es soll eben anders behandelt werden als ein normaler Account, was ich ein bisschen blöd finden würde. Weil ich möchte weiterhin in Gender oder ne, das Geschlecht einfach definieren, Webradio und solche Sachen. Da möchte ich nicht, ich möchte eigentlich keine unterschiedlichen Arten von Teilhabern auf dieser auf Diaspora haben, sondern ich möchte eigentlich einen Account wie jeden anderen, nur eben mit Möglichkeit zum Zugriff besitzen. Ja. Da möchte ich keine separate neue Art von Person oder Accounts haben. Ja. Das könnte nämlich zu viel mehr Problemen und zu viel weniger Features führen und das wäre nicht so schön, fände ich.
Ja, es ist halt nur, also man muss das halt dann vor allem irgendwie eben schlau darstellen, dass man sieht, ja, ich bin jetzt als der Account gerade oder agiere als den anderen Account.
Ich glaube, das ist noch nicht mal das Problem. Du hast zum Beispiel rechts oben das Menü, wo man eigentlich kaum, also wo ich zum Beispiel kaum Zugriff drauf nehme, ne, hier oben da euer Namen und dann steht Profil, Kontakte, Einstellungen und so weiter. Nur mal in die Einstellung. Ich gehe nur da rein, um die Einstellung zu sehen. Wenn ich die Kontakte sehen möchte, dann gehe ich einfach nach oben und gehe meistens auf mein Profil und suche mir dann meine Kontakte aus und so. Ne? Also da könnte man auf jeden Fall noch ein bisschen was reinmachen.
am meisten brauche ich das Money, um ins Admin-Bereich zu kommen. Weil der ist bei mir auch da oben verlinkt.
Ja, deswegen, aber sonst... Also da oben könnte man eben, wie gesagt, noch könnte man hier so ein Unter-Unter-Menü machen. Also das so ähnlich wie man das von, ja, vielleicht kennen die einen oder anderen das von Gnome. Die haben so verschachtelte Menüs. Das ist dann nicht so wie so ein Auf wie bei Windows früher, sondern man klickt da drauf und direkt darunter öffnet sich dann mitten im normalen Menü dann das Untermenü. Ja, das heißt, es nimmt, würde noch nicht mal Platz wegnehmen und man würde anhand der Farbe, also man würde das dann speziell kennzeichnen, dass man gerade in einem anderen Account ist. Würde man dann einfach die Farbe ändern. Ich glaube nicht, dass das da so ein Riesenproblem ist. Das braucht einfach ein bisschen optische Aufpeppung, mehr nicht.
Ja, eben irgendwo, also ja, stimmt, also ich hasse das auch irgendwie mit Farbe, musst du halt irgendwie, wenn man nur da oben den anderen Namen hinschreibt und vielleicht das Icon da noch, das beachtet ja, das man nicht. Also wenn, dann müsste man halt irgendwie ja, die ganze schwarze Leiste oben halt in einem Account rot machen und in einem anderen Account blau und im anderen grün. Das sieht man dann.
Die Frage ist auch,
aber wie willst du? Sieht dann vielleicht komisch aus.
Eine andere Frage ist natürlich auch, wie willst du den Zugriff pod-übergreifend machen? Das ist doch eine ganz andere
Frage. Pod-übergreifend geht's nicht.
Ja, das wäre dann nämlich ein Problem, weil dann müssten nämlich theoretisch alle unsere Moderatoren auf deinen Pod wechseln, wenn wir so einen The Radio CC Mischmasch-Account haben.
Naja, wenn alle auf einem anderen Pod einen Account haben und The Radio CC bei mir ist, geht es ja so, wie es auch jetzt bei John Jasper noch ist. Das heißt, du musst dann halt einfach auf dem Pod, also müssen sie alle auf Nerdpool gehen und sind dann halt bei Nerdpool als The Radio CC eingeloggt und auf ihrem Pod als sich eingeloggt. Dann geht's ja halt. Problematisch wird's, wenn du mehrere Accounts auf einem Pod hast.
Ja, aber ich meine, ja, sicher, klar. Aber ja, gut, okay, das stimmt natürlich, ja. Aber ich finde es wäre natürlich ein bisschen blöd, wenn du da zum Beispiel, weiß ich nicht, du hast jetzt mehrere Sachen auf John Diaspora, Diaspora.org und so weiter. Da bist du dann in verschiedenen Vereinen oder Gruppierungen oder Radios oder Projekten und so weiter. Du musst dann für die alle diese Teile offen haben. Das heißt, du brauchst auch immensen Zugriff auf diese Accounts. Das heißt, man muss das Passwort rausrücken. An jeden Hans und Franz.
Ja, das ist
und
ein Problem.
Das könnte man eben mit solcher Rechteverwaltung innerhalb eines Pods, beziehungsweise wenn das auch podübergreifend wäre, könnte man das umgehen. Das wäre natürlich super.
Innerhalb eines Pods ist es relativ einfach. Ja. Podübergreifend ist es schwieriger. Weil dann müsste
ja theoretisch
dann,
ein Riesenframe.
Ja, du brauchst es dann irgendwie, also entweder brauchst du eine API, wo dann irgendwie ein Remote-Pod, also dein Pod, wo du deinen Hauptaccount drauf hast, per API irgendwie drauf zugreifen kann und Sachen steuern kann. Oder halt, weil eben, du müsstest dann quasi den anderen Pod fernsteuern von deinem Account aus.
Ja.
Das heißt, du brauchst dann eben halt irgendwie so eine API. Und da könntest du dann mit einem Token oder so dann auch wieder Zugriff geben oder Zugriff wegnehmen dann den Leuten wieder, die vielleicht nicht mehr irgendwie dabei sind und dann keinen Zugriff mehr auf den Account haben sollen.
Ja. Ne, das, also da muss man dann eben gucken, wie man das dann macht. Da muss es dann eben eine Schnittstelle geben von dem einen Pod zum anderen. Ja, oder dass man irgendwie so eine Art Geister-Account macht, dass man dann weitergeleitet wird, also dass es da wirklich eine API-Schnittstelle gibt, wo man dann einfach weitergeleitet wird zum nächsten Pod, damit nicht dauernd irgendwelche Informationen großartig übertragen werden müssen. Ja, dass man automatisch dann eingeloggt wird in den anderen Account und so, aber dann eben nur die bestimmten Rechte hat und so. Also Riesending. Sollen die anderen sich da mal im Kopf machen? Ja, das ist also viel Aufwand. Gut, ein anderes Feature, was wir alle haben wollen, ist das Import-Export-Feature, was wir ja gerade auch angesprochen haben. Da hatte Goop zum Beispiel vorgeschlagen, da in 4 Schritten voranzugehen. Als allererstes kann man, wie das dann funktionieren soll. Als erstes soll natürlich der komplette Account mit all seinen Informationen, allen Dateien und so weiter rausgegeben werden als ein separates, als eine separate Datei, wie so ein ZIP-File, soll rausgeworfen werden.
Ich glaube, das geht sogar schon. Also es ging mal, ich weiß nicht, ob es jetzt noch geht. Aber da war, also als ich Diaspora 9 installiert hatte, war da ein Knopf. Ich habe den danach nie mehr benutzt. Ich habe den da einmal benutzt. Und da konnte man dann so XML, glaube ich, runterladen für deinen Account, also für die Posts und Kontakte und alles und ein ZIP mit den Bildern.
Ich gucke jetzt gerade mal, ja, Daten herunterladen, das geht, Moment, ich gucke mal kurz. Das ist ja jetzt nur eine XML-File. Ich öffne das mal kurz hier mit einem Texteditor und gucke mir das mal an. Ach, wie süß. Nein, also
oh, nächste Welle-Pfeil.
Ja, das ist echt ganz niedlich. Also du kriegst tatsächlich einen riesigen, also du kriegst die Keys angezeigt, natürlich dein Nutzernamen, ist ganz klar. Du kriegst die Verlinkungen zu bestimmten Bildern, werden dir auch ausgegeben, das kannst du alles exportieren. Und es werden dir alle, wenn ich das so richtig sehe, sind das wirklich alle jemals gemachten Posts und davon die Posts-IDs. Aber ich weiß nicht, ob das die globalen IDs sind. Das gucke ich mir mal kurz an. Das könnte nämlich sein, dass das eben nicht die globalen IDs sind. Nee, ich glaube, dafür sind die zu kurz.
Ich habe mal geklickt, das dauert.
Ah, jetzt. Denn, ja, bei so vielen Katzenbildern, ehrlich.
Ja, ja gut, ja, da muss er nur die Links runterladen.
Oh, wow, ey, Wahnsinn. Also warte mal, ich gucke jetzt mal hier so bei den ganz alten, den ältesten Post.
Ja, Post-ID, die hier drin ist, ist
lokal.
Ist lokal, das siehst du, ja. Weil...
Das wäre zum Beispiel ein Problem. Also da könnte man dann zum Beispiel sagen, dass man da die meine Fresse. Ja, vor 7 Monaten, mein erster Post war 7 Monate.
Sie sind denn wenigstens sortiert nach da? Nee, die GUID ist auch drin.
Ach so, ja?
Ja.
Also muss er vielleicht mal erklären, was die GUID ist.
Nee, warte, das ist die GUID. War das, ach so, das ist wenig bei den Personen gelandet.
Damals, als, also das war
damals noch... Damals im Krieg.
Ja, ich bin ja damals Geraspora beigetreten. Das war ja schon ein bisschen später. Da gab es erst 860.000 Posts. Für über eine Milliarde. Wenn ich das so richtig gesehen habe. Nee, über 1 Million.
Aber
nicht Milliarden. Million? Ja, doch. In dem Fall Millionen.
Die aber Posts selbst sind nicht drin.
Die Zahlen schwanken aber auch.
Die Zahlen sind drin, also die IDs sind drin, aber die Posts selbst sind nicht drin, wenn ich das richtig sehe.
Ach, lecke mich in den Tisch, die haben sogar die Aspekte hier.
Ja, die Aspekte drin. Und sowas sind drin, aber eben die Posts selbst sind, glaube ich, nicht drin.
Wieso die Posts selbst? Wieso die? Du hast doch die Posts-IDs.
Ja, die IDs, aber ja, nicht den Text.
Nee, natürlich nicht, um Jottes Willen.
Hallo?
Was? Ja, also wenn, dann will ich alles.
Dann wird das alles dann übertragen mit einem Timestamp versehen und so weiter. Hör mal, das ist ein also hast natürlich recht. Ich meine, wenn man es wirklich machen würde, dann müsste man die Möglichkeit haben, das zu löschen. Aber ich meine, wenn das sowieso schon über eine Ether gegangen ist, dann ist es doch schon fast wieder egal. Ja, wenn das schon raus ist, dann ist doch egal, dann kannst du das doch erstmal, solange wir noch keine Technologie haben, die das unterstützt, kannst du doch erstmal da sowieso nichts mehr hinzufügen. Also kannst du das sowieso nicht mehr löschen.
Ja, aber also es geht ja nur darum, das hat Deus auch gerade im Chat geschrieben und da bin ich voll mit ihm einverstanden, weil, also, ich will ja mal ein Backup ziehen von meinem Account, weil ich habe da ganz viel, mit viel Mühe da ganz viele Katzenbilder gepostet. und wenn mein Pod stirbt, also gut, bei mir wäre das, ich habe ja ein Backup von meinem Pod, aber wenn ich jetzt bei irgendeinem anderen Pod wäre, dann kann ich ja da mal von meinen Daten ein Backup ziehen, falls der Pod-Admin da irgendwie plötzlich, der eine Pod da ist einmal gestorben. Und wenn man es da vorher das exportiert hätte, hätte man alle Posts noch.
So, und wenn ihr euch jetzt mal überlegt, wie ihr baut, also weiß ich nicht, ihr seid jetzt total krank und wollt mit 3 Leuten quasi nicht so eine Ruby-Implementierung machen, sondern ihr wollt mit Python oder irgendeinem, oder Go, ja, so wie das zum Beispiel Florian, also Cbix vorgeschlagen hatte, hier bei uns in Bochum, als wir den netzpolitischen Abend hatten. Das heißt, du willst einfach für einen sehr leichtgewichtige Software bauen, um eben Diaspora nutzen zu können. Das heißt, du hast ein dementsprechendes Protokoll von Diaspora und du hast dieses Export-Import-Feature. Und du implementierst das einfach und kannst dann eben wirklich so von dem Geraspora-Pod runter zu deiner eigenen Implementierung, weil der das einfach dann direkt übernimmt. Die komplette Datei, komplette Information wird einfach alles übernommen. Mhm. Das finde ich schon nicht schlecht. Oder du baust ein Tool, um eben die Informationen, die ja über das JSON-File angeboten werden, das wäre auch eine Idee, versuchst, die Informationen aus dem XML-File rauszuziehen. Alle Sachen, die in dem JSON-File drin sind, die so sind ja die Beiträge aufgebaut. Und dann ziehst du die einfach runter. Dann hast du nämlich noch ein viel, viel heftigeres Backup von deinem Account. Dann hast du wirklich alle Informationen. Dann hast du nämlich alle JSON-Files.
Das geht. Ja, aber da musst du erstmal alle JSON-Files
bekommen. Ja, genau, das dauert.
Weil du kriegst, du kannst zwar den Stream als JSON, aber da kommen, glaube ich, immer nur 15 Beiträge.
Oh Mann. Ja gut, also es gibt Möglichkeiten, aber schön mal hier wieder ein paar alte Beiträge zu sehen. Das ist echt ganz toll.
Gut. Und okay. Fotos herunterladen gibt es hier auch einen Knopf, aber der funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob der hat ganz am Anfang mal funktioniert, hat dann nicht mehr funktioniert. Der Knopf ist jetzt noch da, aber es funktioniert nicht mehr. Also es kommt eine Fehlermeldung, dass es halt nicht funktioniert. Immerhin kommt eine Fehlermeldung, dass es nicht funktioniert. Es funktioniert nicht, nur einfach nicht. Das ist schon schön.
Ja, außerdem, bevor Sie das Exportieren einfügen, würde ich gerne das Löschen erst haben. Weil zigfach das Foto exportieren, importieren, nee, muss nicht sein. Gut, überlegen wir uns mal. So, dann hatte er gesagt, ja, wenn der User einen eigenen Port kreiert, dass er dann die ganzen Sachen portieren kann in einen neuen Account. Es geht nicht darum, dass der Account einfach komplett übernommen wird, sondern dass der Account einfach nur angelegt wird. Das heißt, ich könnte dann auch die dementsprechende ID vom Port beziehungsweise vom User wird ja sowieso geändert. Ja, also weiß ich nicht, ich mache jetzt hier kein Dennis at Geraspora, sondern ich mache ein cooler Moderator at nerdpol.ch. Und importiere dann da die Informationen einfach zu. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, dann eben die Frage noch, der dritte Punkt wäre dann, dass alle Leute informiert werden darüber, dass man jetzt den Pod gewechselt hat, ne? Dass man auch weiß, warum zum Beispiel die Verbindung nicht so gut ist oder was auch immer. Das wäre zumindest von Goop der Vorschlag. Da hatte Flabergen schon gesagt, er würde das so nicht unbedingt haben wollen, da reicht einfach nur eine Meldung. So, der und der folgt dir jetzt. Meint zumindest Flabergen. Ich weiß nicht, ich fände so eine Information eigentlich ganz interessant, wenn da wirklich stehen würde, ist jetzt von dem Pod zu dem Pod gewechselt, damit man auch genau Bescheid weiß und man das nicht nochmal irgendwie ankündigen muss. Ansonsten, der User soll dann seinen Account einfach manuell dann schließen, wenn er soweit fertig ist. Ja, das wird dann nicht irgendwie automatisiert. Das wäre dann nämlich ein Problem, falls du den anderen Account doch noch haben möchtest oder irgendwie, wenn man das nämlich automatisieren würde, ich exportiere meinen kompletten Account, implementiere den irgendwo anders und so und dann ist der andere Account auf einmal weg und es gab irgendein Problem. Ja, dann hast du ein Problem. Ja, dann sind alle Informationen weg. Ja. Gut. Andere Sache? XMPP und Heroku. Heroku ist ja der Hoster für Join Diaspora. Und da gab es ja einen riesen Aufstand so von wegen, ey, ich will jetzt hier keine Rücksicht auf Heroku nehmen, ist mir egal, ob Join Diaspora das unterstützt oder nicht und ob das funktioniert oder nicht, interessiert
mich. Es ist nur der größte Pod.
Ja, genau, es ist nur der größte Pod, finde ich eigentlich auch ein Argument. Viele finden das nicht als Argument gut. Es gibt aber ein anderer Punkt, der jetzt von Heroku und XMPP mal ganz weggeht, außer von XMPP, nämlich die Frage, nämlich dieses Import-Export-Feature soll ja in Diaspora rein. Wenn wir uns aber überlegen, XMPP zu nutzen, brauchen wir einen XMPP-Server. Wenn wir auf die vorhandenen XMPP-Server zurückgreifen würden, wäre das Problem, dass es da keine Möglichkeit gibt, das zu importieren und zu exportieren. Es gibt kein Import-Export-Feature bei XMPP-Servern. Und das ist ein Problem. Weil, ich meine, wenn du dann musst du nämlich alle deine Kontakte wieder regenerieren, wenn du einen XMPP-Server benutzt. Das hatte ich ja letztens. Da bin ich ja gewechselt vom jabber.ccc.de hier zu godinforcoffee.org. Und da ist eben das Problem, man muss dann alle Leute anschreiben, hey, ich habe hier gewechselt, bitte füg mich mal hinzu und so weiter, beziehungsweise bestätige mal, dass ich das bin und so. Ja. Und das ist halt ein Riesenaufwand.
Fabian hat ja auch mal sich überlegt, ob er sich halt den zweiten Account anlegt und da halt einfach die Kontakte kopieren kann vom einen Account zum anderen. Und ich glaube, also ich weiß es nicht mehr, ob es jetzt dann eine Lösung gab, die dann funktioniert hat, oder es gab mindestens Vorschläge von verschiedenen Tools und Programmen, die das kann, die Kontaktliste von einem Account zum anderen rüber kopieren.
Ich weiß nicht, ob es da Möglichkeiten gibt bei den XMPP-Servern, ob es da irgendwie eine Plugin-Schnittstelle gibt. Weil dann wäre ja super. Dann könnte man tatsächlich Plugins bauen, die diesen Export für die unterschiedlichen Jabber-Server möglich machen. Und dann wäre das alles gar kein Problem. Dann würde man das irgendwie.
Wenn, ja. Dann geht das schon über XMPP. Also das geht ja. Also du brauchst nur, also du kannst da die Kontaktliste von einem Account haben, über XMPP, und du musst sie nur dann wieder auf einen neuen XMPP-Server anlegen. Und ich glaube, es gibt so Tools, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen und so weiter, aber was halt immer noch ist, die ganzen Kontakte kriegen dann halt eine Meldung, hier, Kontaktanfrage.
Ja, das wäre natürlich, das wird
aber fürs sonst, Erste ausreichen. Sonst ist es dir ja egal, was auf dem Server für eine Software läuft.
Ja, sicher, richtig. Es soll ja auch jetzt softwareunabhängig sein, das ist schon richtig. Nur, ich meine, wenn jetzt das Problem wäre, dass so eine Integration schwierig wird, dann muss man eben überlegen, wie man das umgeht, ohne dann gleich einen kompletten neuen XMPP-Server aufzubauen.
Ja.
Also, ne, zu coden. Gut, weiteres Problem kriegen wir wahrscheinlich auch noch hin. Dann gab es noch eine schöne Metapher, die ich einfach nochmal hier vortragen möchte, was die Verantwortung von Podmins und ihren Usern angeht. Es gibt ja viele Leute, die sagen, Zensur hier auf Geraspora oder Diaspora oder was auch immer, ist ja schrecklich und überhaupt oder geht auch nicht und ja, ich will in meiner Freiheit leben. Ja, der Umkehrschluss ist folgender, die Metapher ist folgender. Die Podmins sind nichts anderes als Hausbesitzer. Die besitzen ein Haus, das ist der Server, das ist der Pod. Und die lassen dich in ihr Haus. Ja, die kennen dich gar nicht. Die lassen dich in ihr Haus, aber wenn da irgendwas zu Bruch geht, herrschen deren Regeln. Das heißt, wenn irgendwas kaputt geht, müsst ihr dafür zahlen. Oder ihr werdet rausgeworfen. Oder beides.
Deswegen, darauf komme ich zurück, wenn mir die erste Platte kaputt geht. dann würfel ich einmal in meine Datenbank und such mir einen Schuldigen raus.
Ja, finde ich eine gute Idee. Ja, aber das ist, ne, das ist so eine Sache, finde ich nämlich sehr nachvollziehbar, weil Diaspora halt die Möglichkeit offen lässt, ich kann hier für jeden einen Account einrichten, beziehungsweise jeder kann sich einen Pod aufsetzen und ist nicht ausgeschlossen. Das heißt, Zensur bei Diaspora ist geringfügig möglich. Also Zensur wäre nur möglich, wenn man es wirklich selber nicht merkt als User. Ja? Aber der User an sich, ja.
Also ja, gut, aber dann muss man schon ziemlich blöd sein.
Nee, also ja, nicht unbedingt. Ich meine, wenn die Beiträge weiterhin angezeigt werden, ne? Aber die nicht föderiert werden und die auch nicht an die Kontakte weitergeleitet werden.
Ach so,
Dann hast du ein Problem. Ja, dann siehst du, ja, alles super, ich krieg nur keine Kommentare und keiner interessiert sich dafür, dann hau ich ab oder so. Das könnte ja der Umkehrschluss sein. Aber im Gegensatz zu Facebook gibt's diese Möglichkeit wenigstens zu sagen, ich nehme meine Daten, also soll es dann irgendwann geben, ich nehme meine Daten und wechsle den Pod und habe trotzdem immer noch Zugriff auf die gleichen Leute. Vielleicht in einer anderen Art und Weise, aber ich habe immer noch Zugriff auf die gleichen Leute und im gleichen und das gleiche Netzwerk. Ja, how fucking awesome. Das könnte alles super werden. Aber finde ich ein schönes Gleichnis. Ne? Also wenn ihr das nächste Mal auf einem großen Port seid, wie zum Beispiel Geraspora, John Diaspora, Diasporg und so weiter, dann betet, dass sie euch nicht runterkicken, weil es ist ja ihr Haus. Ja, dann gab es noch die Frage, wird Diaspora irgendwann zu Pump.io wechseln? Pump.io ist ja das neue Identica, in Anführungszeichen, von den Identica-Machern, neue Implementierung, neue Art und Weise, wie Social Networks passieren sollen, warum auch immer. Irgendeiner hat sich das in den Kopf gesetzt und es sieht eigentlich noch nicht mal schlecht aus. Mal gucken, wie es funktioniert in den kommenden paar Wochen. Wir werden sehen. Da hatte Sean dann drauf geachtet, zu sagen, ja, Pump.io so an sich ja nicht, weil das ist ja nur die Plattform, aber Pump, dieses Protokoll, was da kommen soll, das würden wir schon gerne implementieren, dass da eine direkte Kommunikation zwischen Pump.io und eben Diaspora stattfinden kann, aber dann hast du eben das Problem, dass du wieder in der typischen Situation bist, du Diaspora zum Friendica zu machen, ja, also nur so eine direkte Kommunikation fertigzustellen, wie Friendica es eigentlich macht, weil du kannst ja von einem Friendica-Account nach Liberty posten, genauso wie du zu Diaspora posten kannst und Facebook und so weiter, aber du kriegst wenigstens auch Beiträge rein über Diaspora und Friendica und überhaupt. So, und das will Diaspora eben nicht, weil Friendica ist wirklich da in dem Sinne mehr schlecht als recht teilweise. Obwohl es wohl funktioniert, aber es hat immer mal wieder Bugs und so. Und jedes Mal, wenn sich irgendwas ändert, dann funktioniert das dann natürlich wieder nicht. Ne? Also wenn Diaspora mal wieder eine neue Version raushaut. Außerdem dauert das unwahrscheinlich lange, diese Sachen zu implementieren. Zu sagen, Friendica hat was an ihrem Ding geändert, dann wollen wir das mal implementieren. Da ist noch ein soziales Netzwerk, das hat irgendwie offene APIs oder ein offenes Protokoll neu erstellt. Ja, dann nehmen wir halt das so ungefähr. Also sehr, sehr problematisch, sehr, sehr schwierig. Und wird wahrscheinlich höchstens wieder so eine Integration kommen wie von Twitter, Facebook und Tumblr. Einfach, du kannst auf Pump.io auch rausposaunen, aber darüber hinaus gibt's halt erstmal nix. Puh. Ja, Themenkomplex durch.
Yay. Und wie lange haben wir jetzt? Schon fast eine Stunde fürs erste
Thema. Wir sind jetzt fast eine Stunde und das ist erst die erste Kategorie. Meine Güte, und ich dachte, wir hätten heute zu wenig Themen. Ich werde erstmal hier mal ein paar Sachen streichen. Also die sind auch nicht so wichtig. Da kann man sich irgendwann mal in Zukunft niederlassen. Ja.
Gut, dann spiele ich mal nach dem Jingle, nicht, dass ich das wieder vergesse.
Ja, bitte.
Blick aus dem Fenster.
Ja, da sind wir wieder in der nächsten Kategorie.
Ja, endlich. So, ich räume mal hier so ein bisschen unsere Notizen auf, damit wir auch Bescheid wissen, welche Themen wir jetzt tatsächlich ansprechen und welche nicht. Also, Google darf, also nee, nicht darf, sondern muss Daten ohne richterliche Verfügung an das FBI liefern. Da Google ja halt den US-Gesetzen unterliegt, ist das halt ein Problem. Du sagst halt, ja, ich bin jetzt hier Google und ich habe jetzt hier ganz, ganz viele Daten, weil ich die natürlich auch selber haben will und benutzen möchte. Und das FBI sagt, hey,
wir wollen
unser eigenes Google bauen, ja, nur vom Staat. Und das ist wohl so. Das hat wohl eine Richterin. Tatsächlich eine Bundesrichterin entschieden und die hat gesagt, ja, ist gar kein Problem. Das FBI muss darauf Zugriff bekommen, weil das so ist. Rechtlich ist das gar kein Problem. So ist es halt. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, jeder, der einen Google-Account hat, wie sieht das für deutsche Angelegenheiten aus? Ich glaube, dass die da keinen Unterschied machen. Die dürfen zwar halt nur suchen. Also es ist ja so, dass jetzt in den USA da ja auch Gesetze verabschiedet worden, dass sogar die USA selbst auf ihre eigenen Leute schießen darf, also auf das eigene Volk schießen darf, wenn denn eine große Gefahr von diesem Typen ausgeht und so weiter. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel, gehen wir jetzt mal von aus, Julian Assange wäre tatsächlich US-Amerikaner, er ist ja Australier, wäre jetzt US-Amerikaner und Julian Assange wird sich jetzt überlegen, ach, ich fliege einfach mal wieder nach Hause zu Mami, dann könnte es eben sein, dass der da wegen großer Geschichten einfach abgeknallt wird auf offener Straße, weil das eben gerichtlich auch gar kein Problem ist, rechtlich. Ja. Nicht schön, aber passiert, so ungefähr. So, und wie gesagt, dass Daten von Deutschen da auch aufgenommen werden, ist eben auch nicht so das Riesenproblem. Ne? Also das interessiert die eigentlich auch nicht. Weil es geht ja um den internationalen Terror und der kann ja auch in Deutschland, in Usbekistan oder sonst wo sein. Und die nutzen alle Google-Services. Ja, dann sehen wir also demnächst irgendwelche Terroristen mit langem Bart und Turban, wie man sich die immer so schön vorstellt, was natürlich Quatsch ist, weil ne, die RAF hatte zum Beispiel keine, ne, die RAF, die Rote Armee-Fraktion vor 50 Jahren, glaube ich, die hatte ja auch keinen langen Bart und einen Turban.
Ja, damals war das vermutlich noch nicht irgendwie so, gehörte noch nicht zur Uniform quasi.
Ja, genau. Da war das noch nicht so Konsens unter den ganzen Terroristen. Obwohl hier in Boston, der hatte ja auch keinen Bart. Naja, gut. Ist ja egal. So, also.
Dann kommt er jetzt bestimmt dran von den anderen Terroristen, weil er sich nicht daran gehalten hat.
Genau, du hast dich nicht an den Dresscode gehalten. Ja. Was
uns da Leute so vorspielen möchten. Gut, Google Glass. Kommen wir von einem Google zum nächsten Google-Thema. Jetzt wird's interessant. Google Glass bekommt Gesichtserkennung.
Freue ich mich drauf.
Ja, super, das ist ganz klasse. Ja, läufst du in der Stadt, wirst direkt erkannt, dass du mit irgendeiner, weiß ich nicht, also ich meine, du hast da irgendwie deine privaten Angelegenheiten oder du erwischst deinen Chef, wie er mit der Sekretärin und Google Glass erkennt das, ja.
Ja.
Und twittert das direkt, ja, also das wäre, oh Gott, schrecklich, überleg dir das mal, ja, du kannst nirgendwo mal hingehen, ich meine, es ist ja schon schlimm, dass die alle ihre Smartphones dauernd zücken und irgendwelche Fotos von irgendwelchen fremden Menschen machen. Aber, und das dann ins Netz stellen und diese fremden Menschen dafür einfach nichts können und dann gibt's von Facebook dann eben die Gesichtserkennung und die sagt dann, ah, du bist das. Aber da muss erstmal ein Foto gemacht werden. Aber bei Google Glass muss kein Foto gemacht werden. Das ist die ganze Zeit an und die ganze Zeit wird das betrieben. Schrecklich.
Ja, aber ist halt immer die Frage, was passiert mit den Daten? Wenn das halt alles immer noch gespeichert wird und für Ewigkeiten gespeichert wird und du, sobald du da mal einmal erkannt wird gespeichert, der war dort. und so weiter, dann finde ich es nicht okay. Aber sonst an sich finde ich eine Gesichtserkennung ein wahnsinnig geiles Feature. Weil, also ich würde das sofort haben wollen, weil ich kann mir einen Namen nie merken oder Gesichter. Oder also wenn ich neue Leute kennenlerne, zwei Minuten später weiß ich schon, wenn er nicht mal wieder hieß. Das und wenn ich schlimm. Da einfach, ja, wenn ich da einfach mit meiner Google Glass Store durch die Gegend laufen könnte und dann auf einmal wüsste, wie die ganzen Leute heißen, das wäre sowas von cool.
Du wüsstest es ja nicht, sondern du kriegst es ja dann
vor. Ja, eben, genau, sag ich ja. Und dann weiß ich's. Mindestens für die Zeit, wo es mir angezeigt wird.
Zeig's mir nochmal, ich weiß es nicht mehr. Du, und Google weiß dann ganz genau, wenn du so lange stotterst und dann vorher irgendwie du gesagt hast, dann weiß Google Glass, okay, ne, so ein bisschen Siri-mäßig, okay, wir müssen mal kurz nochmal den Namen ansagen. Ach ja, du bist doch der... Ah ja, und du warst letztens... Und dann wird dir erstmal so ein Wikipedia-Artikel angezeigt. Also, ja gut, also sollen sie mal machen. Mit, ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht mal, wenn Google... diesen Zeitpunkt, wo sie Google Glass veröffentlichen, noch ein bisschen vorschiebt. Ja, dann finden wir uns ja sowieso alle wieder in der Zukunft wieder. Ja, wir sind ja sowieso alle die ganze Zeit in der Zukunft. Und ich glaube, das war ja auch damals das Problem des Tablets. Ja, Bill Gates hatte ja vor Jahren vor dem iPad ein Tablet released. Das war keine neue Erfindung. Das funktionierte auch. Da war zwar Windows XP drauf, das sah nicht schön aus, aber es wollte keiner haben, weil alle gefragt haben, wofür denn zum Teufel? Wir haben nur unsere Laptop- und Desktop-Rechner und so weiter. Und jetzt sieht das ein bisschen anders aus. Ne? Jetzt wollen alle ein iPad haben oder überhaupt ein Tablet. Wofür? Ja, sie wissen es nicht, aber sie wissen...
Ich glaube, damals war das einerseits noch ein bisschen teurer, ein bisschen größer und ein bisschen klobiger und so weiter.
Ja, natürlich.
Das war noch nicht ganz... Also ich glaube, die Technik war auch noch nicht ganz so fortgeschritten, dass das halt so wie jetzt so ein schönes Tablet, iPad oder Galaxy Tab oder was auch immer.
Ja, aber theoretisch hätte man noch zwischendurch das weiter ausprobieren können. Man hat ja dann Microsoft gesehen, die sind dann gefailed und dann auf einmal zum richtigen, genauso wie das Smartphone. Ja, die haben, ich glaube, dass das Steve das schon viel, viel vorher wusste und dann eben gewartet hat, bis so wirklich so ein bisschen so, ja, jetzt fällt uns nichts mehr ein, was wollen wir denn machen? Und dann hauen die da das Teil raus. Und jetzt sehen die alle genauso aus, ne? Also das ist... Also jetzt
Und Alex verschreibt und eben das Tablet damals lief mit Windows XP. Das war der Fehler. Wer hätte das Microsoft-Tablet damals mit irgendeinem schlaueren System funktioniert, dann wäre es bestimmt ein Erfolg gewesen.
Ja, aber das war ja damals nicht mehr der Ansporn. Also damals, als Windows noch richtig scheiße war, die Zahlen haben sich ja langsam geändert.
Jetzt ist Windows nur noch ein bisschen scheiße. Nicht mal mehr scheiße sein können sie richtig.
Ja, richtig. Ja, ich meine, wenn ich mir die Xbox angucke, wie gut das Ding läuft, das frage ich mich auch. Oh. Liegt vielleicht daran, dass es kein Microsoft-Kernel ist. Oder zumindest kein Windows-Kernel. Gut, also back to topic. WebRTC gibt's einen kleinen, machen wir einen kleinen Abstecher zu. WebRTC ist dieses Protokoll, was über Browser, ja, mit doppelt betontem R, über Browser diese direkte Verbindung aufbaut für Video- und Audiotelefonie und Chat und allem drum und dran, ohne dazwischen einen Server nutzen zu müssen. Finde ich eine super Sache. Also, Internet solltet ihr trotzdem haben.
Also, ach, Mann.
Das geht nicht einfach so. So, und das ist schon in dem Chrome und Firefox Browser integriert, das ist nicht das Problem. Und Mozilla zeigt, wie ihr das in eure eigene Website integrieren könnt. Könnt ihr mal ein bisschen mit rumspielen.
Du hast das auch schon ausprobiert.
Ja, das war was anderes. Das geht zwar wohl auch über WebRTC. Ja, das ist das Tow Truck. Das ist ein bisschen was anderes. Aber es läuft mit derselben Technologie, aber es ist noch nicht so fortgeschritten. Und es ist nicht so simpel. Ja, Tow Truck ist ein bisschen komplizierter, weil es darum geht, wirklich kollaborativ an einer Website zum Beispiel zu arbeiten. Gut, WebRTC kann man jetzt also auf seine eigene Website einbetten. Das ist möglich, einfach ein kleines Skript, das hängt man bei sich in die Webseite rein und dann wartet man mal, was passiert. Probiert es mal aus. Von mir aus, also zu Testzwecken stelle ich mich gerne mal zur Verfügung, wenn ihr das mal implementiert habt, und würde mich durchaus mal interessieren. Und es sollte vor allem die Leute natürlich von Diaspora interessieren, sowas zu implementieren, weil das ist dezentral. Das ist nicht nur, dass es dezentral ist, aber man könnte sowas zum Beispiel... Ja, dezentral, ja gut. Weil sowas könnte man dann natürlich super nutzen für in Verbindung mit XMPP.
Ja, dann zu sagen, wir bieten auch gleichzeitig hier nicht nur einen XMPP-Server an, sondern auch gleich ein dementsprechendes Framework, was eben die Informationen von WebRTC und so weiter über das XMPP-Protokoll schickt oder wie auch immer. Also da gibt's auch ein schönes PDF, was ich mal da in diesen Beitrag mit reingepostet hat, wo es darum geht, dass das WebRTC mit XMPP verknüpft werden soll. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Ist irgendwo auf Loom.io zu der Debatte XMPP-Chat und Co. Haben wir auch in den Shownotes. Gut, app.net, sagt ihr das was?
Jein.
Gut,
sehr gut. Ich hab nur mal ab und zu von Faldrein was gehört davon.
Und was hat er erzählt?
Dass er sich für alles Mögliche da Accounts gemacht hat.
Warum das denn?
Ja, halt für sich und für die Radio CC und für, glaub, noch ein paar andere Dinge.
Ja, das wir haben einen halt App.net-Account. Warum weiß ich nicht davon, dass wir einen App.net-Account haben? Hallo? Jetzt geht's aber los.
Wie, du weißt das nicht? Ich meinte, das hätte er an der Teamsitzung mal erwähnt. Aber kann sein, dass du da nicht da gewesen bist. Aber der hat halt einfach mal überall für alles mögliche halt da Namen reserviert, halt, dass niemand die Namen wegschnappt.
Na gut, das ist natürlich durchaus richtig. App.net, kurz erklärt, ist eigentlich nichts anderes als so eine Twitter-Alternative. Ich glaube, es gibt aber nicht so eine großartige, also es soll ausgebaut werden zu einem vollständigen, ordentlichen sozialen Netzwerk, aber ist eine Twitter-Alternative, wo man aber, es gibt Free-Accounts, aber es gibt eben auch kostenpflichtige Accounts und damit wollen die sich quasi finanzieren und ja, damit wollen sie klarstellen, dass sie keine Werbung schalten und also einen ganzen Quatschzeug machen.
Das ist eines der Dinge, die ich gehört habe, dass man halt eben irgendwie beim Free-Account kann man dann nur so und so viele Freunde haben oder so. Was ja, ich schon ziemlich krass finde.
Ja, ich meine, es löst das eigentliche Problem einfach nicht. Ne?
Ja.
Es schafft ein neues. Es erschafft einfach das typische Problem, wir haben ein zentrales Netzwerk und wenn App.net irgendwann mal sagt, ist uns alles scheißegal, wir pfeifen auf unsere AGBs oder verschärfen die AGBs, weil wir wissen, dass wir damit viel, viel mehr Geld machen können und wir haben jetzt ganz, ganz viele Leute rangezogen, dann wirst du sehen, dass genau dasselbe passiert wie bei Google Plus und Facebook. Die werden die Informationen aus dir raussaugen, als wärst du eine Orange. Und das wird so bei Diaspora in der Form nicht passieren.
Ja. Und vor allem, Wim, wenn du da nur beschränkte Freunde haben kannst, wenn du einen Free-Account hast, dann ist das so, ja, ich würde dich schon gerne hinzufügen mal hier als Kontakt, aber ich habe keine Account, also keine Slots mehr frei quasi. Soll ich jetzt hier den anderen? Ja, den mag ich eh nicht so gut. Dann schmeiße ich den mal raus, dann ist wieder Platz und... Oder wie soll das dann werden?
Finde ich ja eigentlich an sich ja kein, also App.net hat eben zwei Probleme. Erstens, es ist gezwungen kostenmäßig implementiert. Ja, also es muss laufen mit Kohle. Sonst läuft es halt nicht, weil zumindest aus einem Marketingstandpunkt oder aus einem wirtschaftlichen Standpunkt heraus für App.net lohnt es sich sonst nicht, das Ding weiter laufen zu lassen. Bei Diaspora ist es halt anders. Ja, für dir ist es scheißegal, ob er da ein paar Cent für deinen Strom ausgibt und da die Freedom Box läuft. Oder dass du, ob du temporär ein bisschen spendest für Geraspora oder für Nordpol.ch und ja, wie sie nicht alle heißen.
Ich mache da quasi mein Haus auf. Ich mache jetzt einfach so eine kleine Büchse oder so beim Ausgang hin, dass die Leute da Geld reinschmeißen können.
Genau, so wie Spenden in der Kirche. Ne? So, ja. Wir wollen euer Geld. Ja, gut, also was wir eigentlich thematisieren wollten von App.net war, dass der Gründer gesagt hatte, Dalton Cadwell heißt der, hat gesagt, dass App.net besonders in Deutschland sehr gut kommt. Also im Gegensatz zu, wie heißt es denn? Es gibt noch ein paar andere Alternativen, die nicht so gut ankommen. Ich glaube, Tumblr war es.
Tumblr ist Twitter.
Ja, gut. Twitter, genau, Twitter ist in Deutschland mit gerade mal 1,6% oder was, oder 6% irgendwie, doch noch eine der geringsten bestehenden sozialen Netzwerke überhaupt. Auch wenn man immer von Twitter redet, aber kaum jemand hat einen Twitter-Account. Nun gut. Moment. Was haben wir denn hier? Ich bin gerade am Überlegen, wo er da ein bisschen was erzählt hat. Naja, aber eigentlich, also er ist sehr, sehr optimistisch wohl, was den Verlauf angehen soll. Und dadurch eben, dass sich auch größere Personen bei App.net befinden, wie eben Tim Pritlove oder Holgi oder wer auch immer.
Also bis jetzt weiß ich nur von Valdi.
Ja.
Und The Radius ist genau die größere. Ja. Ne? Ja, ja. Es muss man ja ganz einfach sagen, App.net sieht wirklich nicht schlecht aus. Das hat schon was für, aber Optik ist halt nicht alles. Ne? Und das werden sie sicherlich alle noch sehen und lernen und verstehen. Ne? Deswegen App.net ist, ne, das ist wie für Schüler-VZ. Ja, an sich alles gar nicht schlimm. Die Funktionen sind soweit alle da. Alles super, ist ein bisschen alternativ. Und dann hat man gesehen, oder MySpace, ja, von MySpace zu Schüler-VZ zu Facebook. Genau in der Folge, zumindest hier in Deutschland. Genau in der Reihenfolge ist das ja passiert. Diese Wanderung, diese typische Wanderung, die passiert einfach nur, weil sich überall diese Probleme auftun.
Ja? Und die Leute merken nicht, dass das Neue wieder genauso scheiße ist wie das Alte.
Ja, nee, dass es dasselbe ist. Es ist das fucking selbe. Nur weil die ein anderes Bezahlmodell haben, ist es immer noch dasselbe. Dieselbe Technik mit derselben Idee und demselben und derselbe Art, Leute zu fangen. Ja, Mensch. Ich meine, wenn jetzt App.net irgendwie offene APIs hätte und so weiter, dann werden die das ähnlich wie Twitter machen, die werden die irgendwann schließen. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob sie die haben, aber sie werden sie irgendwann schließen und dann hast du genau dasselbe Problem wie mit Twitter.
Ja? Ja.
Twitter hieß auch früher liberal, es lohnt sich einfach für Twitter im Moment auch nicht. Die haben da promoted Tweets und das war's. Ja? Im Moment schreiben die, glaube ich, immer noch rote Zahlen und haben ohne Ende Investoren und ohne Ende große Gefolgsgemeinschaft, dass sich immer alles rentieren muss. Ja, ich meine, wie gesagt, wir denken an die Freedom Box zu Hause, du haust dir das Ding hier dran und keiner muss außer ein bisschen Strom und ein bisschen Internetkosten was dafür zahlen. Und keiner würde sich beschweren.
Ja.
Dann kriegen die zwischendurch mal ein kostenloses Update, weil sich ein paar Open Source Heinis darum gekümmert haben, dass es ordentlich läuft. Ja, fertig! Ja. Schluss, aus, die ganze Debatte am Ende. So, und deswegen, ich prophezeie jetzt schon App.net nicht nur eine schöne Zukunft, sondern eher einen gemächlichen Untergang. So, und so schön es auch ist. Wir können uns von solchen Ideen, vor allem vom Stil oder von der Art und Weise, wie sie vielleicht ein paar Sachen anders machen, können wir uns was abgucken, implementieren das bei uns und haben genau dasselbe wie App.net. Nur besser. Okay. Gut. Noch ein Thema, Tumblr hatten wir ja gerade als Thema ganz kurz, ne, ist von Yahoo gekauft worden und der erste, ja, der König Yahoo hat gesagt, dass die Gefolgschaft von Klein Tumblr die API verändert und zwar, dass da jetzt Werbung eingebaut wird.
Ja, ist ja irgendwie klar. Da Mail bekommen von Tumblr, also ja gut, jetzt geht's los.
Genau, und das wird auch höchstwahrscheinlich nicht anders sein, also wie bei Twitter. Sie werden es immer weiter einschneiden und irgendwann wird es bei Tumblr auch keine RSS-Feeds mehr geben. Ja. Ganz einfach.
Weil Diaspora nutzt ja die API von Tumblr, deswegen habe ich die Mail bekommen.
Ja. So, dann gibt es noch von Twitter ein bisschen was zur Vorsicht. Einfach nur, das ist schon ein bisschen älterer Beitrag, aber das ist ja nicht schlimm. Ist immer noch zu den aktuellen Themen, die wir hier in der Diaspora halt besprechen. Und hier, die Twitter-App FireMe sucht beleidigende Tweets gegen den Chef und das eigene Unternehmen. Das ist durchaus interessant, weil wenn solche beleidigenden Tweets rausgesucht werden können. Ich meine, das ist jetzt in Deutschland nicht so schlimm. In Deutschland ist es tatsächlich nicht so das Riesenproblem. Aber, ja, wie soll ich sagen? In den USA sieht es schon ein bisschen anders aus. Und wenn man das mal auf Facebook überprüfen würde, wenn man da mal eine App oder sowas bauen würde, die dasselbe macht, dann hat man eben echt ein Problem im Hals. Wenn man dann nicht ordentlich auf die Privatsphäre-Einstellung achtet. Braucht man nicht weiter großartig was zu sagen. Ist einfach mal wieder so typisches Twitter-Problem, dass diese Twitter-Apps halt, dass eben diese beleidigenden Tweets raussuchen. Dass man eben vorsichtig sein soll. Deswegen, Post-Privacy ist nicht schön. Ja, wenn man noch nicht mal sagen kann, was man will, weil man immer Angst haben muss, dass irgendwas kaputt geht. Nicht schön. Naja, es gibt ja hier diese Post-Privacy-Bewegung. Einige Leute von euch kennen das ja sicher. Wie heißen die? Nicht Spastika, sondern die... Es gibt da...
Es gibt da so ein bisschen beleidigenden Begriff für diese Post-Privacy-Bewegung. Die Post-Privacy-Bewegung geht einfach davon aus, dass wir sowieso keine Privatsphäre mehr haben werden. In Zukunft wird es einfach keine Möglichkeit mehr geben, eine Privatsphäre aufrechtzuerhalten und dass uns diese Möglichkeit eben niemanden mehr anlügen zu können zu einer neuen Wahrheit, zu einer neuen, hört sich jetzt so religiös an, das meine ich aber gar nicht. Ich meine, die sind einfach davon überzeugt, dass es keinen Sinn mehr macht, sich dagegen zu sträuben, weil es sowieso überall abgegriffen wird. Überall werden Informationen erhoben und da gibt es eben keine Möglichkeit mehr, diese Informationen zurückzuhalten. Und deswegen sollten wir uns einfach ganz oft in die Arme nehmen und sagen, ist doch alles nicht so schlimm, du hast mich zwar angelogen, ich sehe das zwar hier schwarz auf weiß, aber ach, weißt du, ich habe dich auch öfters angelogen und du hast es rausgefunden und dann können wir hier gemeinsam weinen. Deswegen, also es ist...
Ich lüge so oder so nicht mehr, also habe ich kein Problem damit. Aber trotzdem will ich nicht, dass jeder alles über mich weiß.
Ja, ich finde immer diesen Vergleich für Cory Doctorow, vielleicht sagt ihr der was. Cory Doctorow ist ein Hacker und eben auch ein Autor, der eben Little Brother geschrieben hat und das unter CC-Lizenz veröffentlicht hat und so weiter und so fort. Sehr bekannt und sehr, sehr coole Type. Und hat sich dann dahingestellt und hat gesagt, ja Leute, also passt auf. Wenn irgendjemand sagt, Datenschutz, das ist nichts für mich, dann erzählt ihm doch einfach mal von der typischen Situation, ihr sitzt auf dem Klo. Da ist nichts an. Das ist das Normalste der Welt. Macht jeder. Jeder sitzt auf dem Klo. Aber wenn man ein gläsernes Klo oder eure Klokabine einfach auf den Times Square stellen würde und die komplett durchsichtig ist, ich glaube, ihr wärt nicht so davon begeistert. Und ich
finde, das wäre die Steigerung von, wenn man auf Twitter schreibt, ich gehe jetzt mal kacken, dass man
ja, genau das ist es. Ja. Wer auch immer das tut, wer schreibt denn auf Twitter, ich gehe mal kacken, hallo?
Ich dachte, Twitter ist halt dafür da.
Ja, genau.
Ja, viel mehr Zeichen hat man da ja nicht.
Wahrscheinlich gibt es da schon eine Twitter-App, die heißt Klo-Status. Und jedes Mal werden dann irgendwelche User rausgefiltert, wo dann steht, ich gehe mal kacken oder mach andere Sachen auf dem Klo.
Ja, aber es gibt dann ein Twitter-Account, der ein Klo ist. Und das tweetet halt jedes Mal, wenn man spült.
Oh Gott. Oh Gott.
Wusstest du das nicht?
Ja, das, hör mal, ich kann auch nicht alles wissen.
Ja, da hat er eben irgendwie so ein Arduino oder sowas als ein Klo rangehängt. Jedes Mal, wenn das
ist. Ja, oder diese Twitter-Schuhe. Diese Twitter-Schuhe, tap, 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 tap. Das ist schon, ich meine, Twitter, dadurch, dass Twitter so begrenzt ist in ihren Möglichkeiten, ist so interessant, was die Community daraus macht. Habe ich auch schon am Netzpolitischen Abend gesagt. Im Endeffekt hat Twitter, die Idee von Twitter, war das einzige, also diese einzelne Idee, einfach Posts abzusenden übers Handy oder dann später über eine Smartphone-App und so weiter und dann, dass Leute das folgen können. Das war die Ursprungsidee. Alles andere hat die Community gemacht. Retweets, favorisieren. Na gut, Werbung war jetzt nicht deren Idee der Community, aber alles, was da so nachkam, Pfeffstar und so weiter, Top-Tweets, das war alles die Idee der Community und da profitiert Twitter einfach von. Die profitieren einfach davon, dass die Kreativität bei der Community liegt. Ne? Ja. In Form der Begrenztheit. Ich meine, wenn du nur 140 Zeichen zur Verfügung hast, dann machst du alles damit. Dann versuchst du kleine Geschichten zu erzählen. Dann versuchst du anderen Leuten zu sagen, dass du gerade auf dem Klo bist und dann versuchst du das zu analysieren. Das ist durchaus interessant und toll und dass da sowas gibt und dass es auch andere Netzwerke gibt, die eben die diese Begrenzung aufnehmen und damit was anderes machen. Aber das war's dann. Das war's dann halt.
Tja.
Es bleibt weiterhin zentral. Weiterhin böse.
Gleich kommst du wieder mit deiner Freedom Box.
Wir können ja eine Freedom Box aufbauen. Ja, wenn das Ding fertig ist, ich glaube, das ist das Erste, was ich mir kaufe. Und mein Vater wird mich wahrscheinlich dafür schlagen, dass ich dann den Router da dran rumspiele, kaputt mache. Wahrscheinlich eher auswechsel. Mal gucken. Okay, ich würde sagen, nächste Kategorie, die Themen da, die noch übrig sind, das werden wir dann nächstes Mal besprechen, bequatschen, weil wir wollen ja hier auch mal fertig werden.
Echt? Auf die ganze Nachtzeit.
Du! Aber ich nicht.
Ja, gut, dann nächste Kategorie.
Neues aus der Community.
Thema ist dass zum Beispiel Leute wieder zu Diaspora zurückkehren und sagen, boah, das ist ja Wahnsinn, was hier alles getan ist. Ja, und Carlo Molina Colzada hat das auch genauso formuliert, hat gesagt, ich bin vor Jahren mal hier wieder vorbeigekommen und oder nach Jahren mal wieder hier vorbeigekommen und sehe, wow, hier hat sich tatsächlich ein bisschen was getan. Er war vor allem darüber, also vor allem überrascht, dass Diaspora erstens überhaupt noch besteht und zweitens, dass Diaspora noch so viele User hat. Ja, und dass eben die Entwicklung auch so vorangegangen ist, ne? Also, und dass er jetzt eben auch wieder dabei ist und so, und ja, dass er versucht, auch den da ein bisschen weiter auszuteilen. Er will noch ein paar Informationen dazu sagen. Was ich auch interessant finde, ist, dass es dazu dann auch dementsprechend einen Kommentar gab von Rasmus Fuse, der dann erstmal so ein paar Punkte abgegrast hat. Und da gibt's dann noch ein paar Fragen, die könnt ihr euch dann nochmal durchlesen. Gibt's dann alles in den dementsprechenden Shownotes wieder mal zu finden.
Ja.
Dann Deus, der hatte ein bisschen was erzählt. Und zwar zum Thema User-Skripte und Media-Wiki und Diaspora und so weiter.
Das hat nur getan, dass er wieder hier in der Diaspora Night dabei ist.
Natürlich, hör mal, hier, 10 Tage vor der Diaspora Night, ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, aber das Thema ist schon irgendwie klar. Ich meine, wenn ich ihm schon folge oder in der Kontaktliste habe, dann wird er sich schon denken, das hat er bestimmt drin. Und wenn nicht, dann hätte er mich spätestens dann nochmal kurz vor der Sendung nochmal drauf aufmerksam gemacht. Oder während der Sendung. So, also es geht um die User Scripts. Und das ist immer so ein Problem. Weil es gibt natürlich viele Features, die man auch so gerne in Diaspora integriert hätte. Und einige Dinge sind halt ganz toll, wenn man sie auch als User Scripts hat. Weil sie eben nicht so für so viele Leute nötig sind. Ja. Und die Idee war wohl, am besten, das so zu machen wie im MediaWiki. Wenn ich das so richtig verstanden habe, ist es im MediaWiki ähnlich zu tun wie im wie in Libertree. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, da CSS und JavaScript und so weiter einzubinden und eben dementsprechende Sachen einzubetten, die ihr gerne haben wollt. Zum Beispiel eben so ein User-Script. Einfach das mal mit reinsetzen. Das ist eben von Vorteil. Es ist ja daran, dass ihr eben Code nicht dann über irgendein Plugin einbetten müsst, sondern ihr eigentlich das Plugin selber schreibt. Ja, ja. Und das ist da ich finde das keine schlechte Idee.
Na, also ich hab das Thema schon mit Deus lange hier diskutiert, Mumble. Und ich finde halt eben Users, also ja, teils machen User-Script vielleicht Sinn, aber das meiste, was er jetzt gebaut hätte, wäre halt viel besser, wenn es im Code direkt drin ist. Weil ob du jetzt ein User-Script im Browser hinzufügst oder ein Skript irgendwie im Diaspora hinzufügst, dass du dann halt bei deinem User immer dabei ist, hat nur den Unterschied, dass du halt nicht in jedem Browser das User-Skript reinkippen musst. Aber sonst ist es halt immer noch ein Skript und es läuft immer noch clientseitig und zum Beispiel als Post-it-Later muss immer noch der Browser laufen, dass es funktioniert. Ob es jetzt ein Diaspora, also ob es jetzt als Skript in Diaspora drin ist oder ob es ein User-Skript ist. Und deswegen müssten halt so Zeugs halt mehr in Diaspora rein.
Richtig, also ich wäre auch dafür, dass man eben so eine Art Plugin, also so eine Add-on-Struktur irgendwie aufbaut, dass man eben sagen kann, ich möchte bestimmte Dinge haben und bestimmte Dinge einfach nicht haben. Das ist also als User, dass man einfach die Möglichkeit gibt, dem User da freie Hand zu lassen und dass der das nachtragen kann. Ich meine, das war schließlich das Erfolgsmodell von Firefox. Das war das Erfolgsmodell von Thunderbird. Ähnlich sieht es nämlich bei anderen alternativen Projekten aus wie Chromium oder Chrome im Allgemeinen oder Android ist eigentlich auch sehr modular dadurch, dass man eben Apps hinzufügen kann, die dann eben die Funktionen erweitern.
Dann gibt's Diaspora-Apps.
Ja, ich meine, vielleicht gibt's erstmal so eine Standardgalerie an Apps und vielleicht werden einfach manche Apps dann auch nochmal von der Community über, dass es eben so Standard-Apps gibt, die bei jedem drin sind, wo jeder sagen kann, die hätte ich gerne drin und die würde ich gerne anschalten und ausschalten und so weiter. Und wenn jetzt der Podman ganz witzig ist und hat jetzt noch ein riesen Arsenal oder sagt jetzt, ja, das hätte ich dann auch noch gerne drin, ist auch kein Problem, finde ich auch eine tolle Idee. Außerdem könnte sich die Community dann darum streiten, welche Sachen dann als Standard da reinkommen. Das würde dann vielleicht aber auch ein bisschen die Kreativität wieder fördern, ja, was da als Standard wieder rein soll. Die Frage ist halt, wenn man so eine Add-on-Struktur macht, dann fragt man sich natürlich, sollen wir nicht jedes Feature irgendwie als Add-on machen? Eigentlich müsste Diaspora jetzt erstmal eine grundlegende Struktur aufgesetzt haben und dann kann man über irgendwelche Add-ons braten. Ich meine, so ein das Y-Add-on zum Beispiel, finde ich zum Beispiel, das muss drin sein, fertig. Das muss einfach integriert sein.
Ja, aber das ist jetzt etwas, das geht als User-Script. Was halt da ein bisschen blöd ist, dass es halt immer noch ein Hack ist, dass es halt irgendwie mit dem Stream klarkommen muss und falls die dann im Skript machen musste, dass es irgendwie da die Posts ausgeblendet wird, die nicht und es wäre schön, wenn du einfach beim Server anfragen könntest, gib mir mal die Posts, die neu sind seit dem und dem Zeitpunkt, also seit den letzten 2 Minuten oder so und du dann einfach nur die Posts kriegst, da musst du nichts abgleichen.
Ja, oder so. Ja, deswegen, man könnte auch einfach das Feature komplett integrieren, das meinte ich. Mhm. Ja, das wäre so eines der Feature, die ich nie eben nicht modular machen würde. Bei dem anderen Feature von wegen, was Deus gemacht hat, hier dieses Zeitversetzte, da würde ich das tatsächlich modular machen. Manche brauchen das, manche nicht. Und eben, und deswegen fände ich das durchaus richtig, wenn man das dann eben einfach so als Feature mit einbaut, als Standard-Feature, aber eben modular macht. Und sagt, hier, wir haben hier eine Add-on-Leiste und hier kannst du es ein- oder ausstellen. Es ist dasselbe wie bei GNOME und so weiter. Also das macht schon Sinn, finde ich. Aber es muss erstmal so einen Grundstock geben, einen Grundstock an Informationen und Funktionen. Weil sonst
ja, also Posten sollte schon standardmäßig mit dabei sein.
Ja, das Add-on-Posten kann man dann ausblenden, das wäre auch nicht schlecht. Okay, also das zu Deus. Ich finde das, wie gesagt, mit JavaScript und so weiter finde ich eigentlich auch keine schlechte Idee. Ist eigentlich auch eine ganz gute Sache. Nur nicht jeder kann eben JavaScript und CSS und das sollte man dann vielleicht ein bisschen verstecken für die Leute, die so richtige Hacks sind. Ja, die da ein bisschen mehr Ahnung von haben. Das kann halt nicht jeder sein. So. Da hatte sich dann noch jemand gemeldet, der einen Namen hat wie ein Shortcut. Keine Ahnung. Control-Alt-W2BH, was auch immer. Und er meinte einfach im Allgemeinen zu Sean, hör mal, was habt ihr denn da gemacht? Dieses Shift-Enter, was ich normalerweise nutze, um ein Leerzeichen oder einen Absatz zu machen.
Das funktioniert nicht.
Und jetzt
postet also das. Das funktioniert sehr gut, aber es funktioniert halt zu gut.
Ja, es funktioniert, ja, sicher, also, ja. Es funktioniert, aber es ist nicht für einen Produktiveinsatz gedacht. Aber man will ja normalerweise damit mit einem Messenger macht man normalerweise, also innerhalb eines Messengers führt man ja normalerweise das Absenden aus mit einem Shift-Enter, Shift-Enter?
Genau. Nee, ja, also mit einem normalen Enter führst du das Absenden aus, mit einem Shift-Enter machst du eine neue Zeile.
Genau, und so hätte ich das eben in Diaspora auch gerne.
Nee, also in Diaspora schreibst du schon meistens mehrzeilige Posts.
Ja.
Da will ich nicht Shift-Enter machen müssen jedes Mal, da will ich normale Enters machen müssen. Also können. Und ja, dann eben mit Control-Enter das abschicken. Das ist schon gut so. Das heißt zum Beispiel im Mail-Programm, also zumindest in Thunderbird ist es so, dass wenn du Control-Enter machst, wird das Mail geschickt. Und wenn du normale Enter machst, dann wird halt ein Enter gemacht.
Okay.
Okay. Aber das ist halt, also ich habe das in Changelog gelesen und dachte, also normalerweise ist es auch Control-Enter, wieso haben die Shift-Enter genommen? Und dann habe ich mir auch gemerkt, also bei Diaspora war es mir jetzt egal, weil bei Diaspora brauche ich Shift-Enter nicht, aber Pidgin hat Shift-Enter für eine neue Zeile, weil da halt der normale Enter für Absenden ist.
Ja. Wie gesagt, da kann man sich jetzt natürlich gerne drüber auslassen. Ich weiß es nicht, ich war es immer gewohnt, mit Shift-Enter meine Enter-Zeilen zu machen. Aber gut, werden wir dann in Zukunft sehen. Gucken wir mal. Vielleicht ist das auch einfach nur eine Gewöhnungssache, denke ich auch.
Also bei Diaspora musst du ja nicht Shift-Enter machen.
Sondern?
Einfach einen normalen Enter. Also bei Diaspora bist du jetzt immer mit Shift-Enter Enter gemacht. Also.
Auch gut, ja. Okay. Ja, also wie
gesagt. Ja, es ist halt so ein, eben, also das mit Control-Enter zum irgendwas abschicken oder so ist halt schon irgendwie so ein Quasi-Standard und Shift-Enter für eine neue Zeile. Und ob was ein normaler Enter macht, ob das Absenden macht oder eben halt ein Zeilenumbruch, ist halt je nach Anwendungsbereich. Bei Chatten macht Enter zum Schicken Sinn, bei einem Mail oder eben halt Diaspora, wo du einen Post schreibst, machst ein Enter für eine neue Zeile mehr Sinn, weil du es da öfters brauchst.
Ja. Nun gut, darf sich dann jeder überlegen, ob er das nutzt oder nicht. Kann man sich ja sicherlich nochmal unter dem Beitrag dann später in den Shownotes auslassen. Über einen anderen Beitrag kann man sich auch noch ein bisschen auslassen. Diesmal sehr kreativ.
Also und zu dem Shift-Enter-Zeugs, da gab es auch auf Lumio eine Abstimmung dazu. Die wurde, glaube ich, ziemlich eindeutig angenommen. Und es ist, glaube ich, auch schon mindestens ein Pull-Request draußen, okay, was das auf Control-Enter jetzt ändert.
Auch schön, ja. Wunderbar.
So, jetzt darfst du weitermachen.
Jetzt haben wir's. Meine Güte, wie lange wir über so eine Tastenkombination reden können. Unfasslich.
Ja.
Der Elektrol, der hat sich gedacht, ich schreibe mal was Schönes. Und das hat er tatsächlich ganz schön gemacht. Ich möchte das jetzt hier nicht vortragen, weil ich glaube, das muss man auf sich wirken lassen. Oder habe ich mich da? Ja, Moment. Ich muss noch mal kurz gucken. Kann sein, dass sie nämlich den falschen Beitrag ausgesucht haben. Nee,
der richtige, glaube ich.
MBBB.
Also bei mir ist es der richtige. Oder?
Ich hoffe doch. Ja, es gab da.
Oder was für ein Beitrag?
Ja, doch, weißt du doch, so. Ist der richtige Beitrag. Guckt euch das an. Mehr möchte ich eigentlich dazu nicht sagen. Ist so ein bisschen, ist einfach sehr kreativ, sehr schön angehaucht und deswegen ist das teilenswert und wir teilen das jetzt mal in der Diaspora-Einheit. So. Es geht um den, wahrscheinlich kennt der eine oder andere den Beitrag schon, es geht um den Beitrag, die Welt zu verstehen, ist eine Aufgabe, von der man noch weit weg ist. Und fand ich einfach teilenswert, deswegen teilt das auch mal. So, weiter geht's. FF Schuke hat gesagt, er würde 10 Posts bis sogar 100 Posts am Tag schreiben. Und würde jetzt langsam merken, dass viele Leute, die dann eben ebenfalls genauso viele Posts schreiben, dass ihnen das wahnsinnig nervt. Das ist echt schlecht. Also zu sagen, ja, ich schreibe auch so viele Posts, aber jetzt senden die da so und so viele Posts auch ab und ich mag das nicht und ich werde wahrscheinlich den Typen einfach blocken. Ich werde den einfach ignorieren und dann hat sich das. Und das ist tatsächlich, also ich meine jetzt in der deutschen Community ist das jetzt nicht so das Riesenproblem. Muss ich ganz ehrlich sagen, also zumindest in der deutschen Community, in der ich mich befinde, da gibt's jetzt nicht diesen riesigen Ausfall. Ich habe ja viele Tags auch abonniert, aber so riesige Anwandlungen sehe ich jetzt gerade einfach nicht. Ja,
gut. Ja, es gibt ja schon so Leute wie Basto, wobei aktuell habe ich das, glaube ich, nicht mehr so stimmen gesehen, aber da war einfach da mal 3 Seiten Reshares von Basto.
Ja, die Reshares sind auch noch so ein Problem, ne? Man kriegt ja nicht nur Beiträge, die selber geschrieben worden sind, vor allem viele Reshares. Und da muss es einfach eine Möglichkeit geben, dass man diese Reshares irgendwie zusammenfasst. Ja, das muss einfach demnächst kommen, das muss demnächst ein Feature sein, dass man diese Reshares einfach zusammenfasst. Gut, weiter geht's. Jan P., die Frage war an uns alle gerichtet, im Sinne von, warum zum Teufel nutzen die Leute nicht Friendica anstatt Diaspora?
Weil Friendica PHP ist.
Ja, das ist natürlich ein Grund. Also er hat sich jetzt auch schon nachträglich schon mal bedankt für die ganzen Beiträge, die es da gab. Und witzig waren dann eben solche Kommentare wie von Chris, ne? By the time I took a look at Friendica, I was already comfortable settled in Diaspora. Friendica kind of looked like a pain in the ass. Ja, ne, da ist eben sich, die meisten wollen halt ein bisschen Simplicity haben, deswegen bin ich auch deswegen sollte man wirklich dieses Add-on-System einführen, dass man eben nicht zu viele Features einbaut, die nur die Hälfte der Leute nutzen, die allgemein Diaspora nutzen und dann später gehen, oh, hier ist aber viel zu wenig zu tun, so ungefähr, oder viel zu viele Features, alles viel zu voll und wo sollen wir das überhaupt alles hinpacken und so weiter. Wie bei einem Umzug, ja, so, oh, meine Güte, so viele Sachen. Ja, in dem Fall, ja, sind die Antworten auch wieder in den Kommentaren. Die meisten sagen einfach, es ist schön simpel und das andere ist PHP und eigentlich, ja, ich brauche keine Kommandozentrale und ich habe mit Facebook nichts mehr am Hut. Das heißt, ich brauche den Kontakt auch einfach nicht mehr. Ne? Ja. Kann auch sein. Gut, und jetzt hattest du noch was hinzugefügt von Sony Line.
Genau, das habe ich jetzt hier noch während der Sendung hier gesehen, dass Sony Line das da so einen schönen Diaspora-Schriftzug gezeichnet hat und hat auch die Diaspora Night erwähnt, dass hier da Ideen während dem Hören der Sendung gekommen ist. Dass da dachte ich, wenn jetzt Diaspora Night Sendung zu jemandem, dann zu einem Post und das wieder zurück zur Sendung, ist das bestimmt cool.
Ja, auf jeden Fall.
Und es ist ein schönes Bild, weil da ist eine Katze mit drauf gezeichnet.
Das ist doch nicht nur deswegen schön.
Ja, aber
außerdem ist eine Eule. Ist
ja, eine Eule auch.
Fand ich auch schön, ja.
Aber die Katze ist am wichtigsten.
Ja, nee, schön. Super. Ja, wir haben Fans, habe ich so das Gefühl. Oh, das ist ja Fanart. Demnächst schicken sie das noch zu uns und da, weiß ich nicht. Gibt es dann irgendwelche Angebote? Wer weiß. Okay, ja, dann danke dafür, für das bisschen Werbung machen für die Diaspora Night und fürs Zuhören natürlich an euch. Wir hoffen, euch hat's gefallen, auch wenn es wieder mal ellenlang war. Wir haben fast 2 Stunden gesendet, das ist unfassbar. Ich glaube, wir sollten jetzt endlich mal aufhören. Ja.
Ja.
Und ich würde sagen, wir hören uns sowieso dann in 2 Wochen wieder. Beziehungsweise, also, ne, uns in der Kombination so und ja. Am Montag geht's dann wieder ganz normal los mit einer ganz normalen verrückten Linux Lounge.
Zum wievielten Mal? Da bin ich auch wieder dabei.
Zum was? Das wären dann 5, glaube ich, jetzt hintereinander oder 4 hintereinander? Ich weiß es nicht. Das waren jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Stück hintereinander. Also ich glaube, die kommende ist jetzt die 5. hintereinander weg und ich merke, boah, wie sehr mir die Freizeit fehlt. Das ist unfassbar. Ja, manchmal brauche ich meinen Montag, manchmal brauche ich meinen Dienstag. Das war schon alles super, aber da bin ich jetzt echt im Stress. Ey, meine Güte.
Das ist abwechslungsweise. Das in einer Woche das hast, in der anderen Woche Linux Launch.
Ja. Ich glaube, dem Lukas ist auch langsam langweilig. Oh, immer Dennis und oh.
Ja, ich kann mir Fall das gut vorstellen. Ich will meinen Fall die wieder.
Ja, das kann gut sein. Ich weiß ja nicht, wie nah die sich reden. So, okay, gut. Dann würde ich sagen, bis demnächst und ja, vielen Dank fürs Zuhören und ja, Benjamin,
dann
von mir aus kannst du jetzt jeden Jingle
abspielen. Dann kann ich jetzt noch den richtigen Jingle spielen, ja, und danach kommt wieder das Stop Streaming und dann sind wir wieder weg. Dann ist auch das Stream gewollt, nur dass dann niemand überrascht ist.
Ja. Okay.
Dann bis würde ich in sagen, 2 Wochen.
Jo, bis in 2 Wochen. Bis demnächst. Tschüss.
Tschüss.
Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.